Stock. Erdgeschoss.
Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 52. Ich höre mich total arsch. Aber vielleicht war das schon immer so. Heute darf ich begrüßen Bernhard.
Hallo.
Danke. Thomas.
Schönen guten Abend.
Servus. Und Ulrich.
Hallo.
Hallo.
Das ist eine lustige Runde
heute. Ja, das wird heute lustig, vor allem. Wir sind fast, also das ist schon lang her, dass wir in dieser Runde überhaupt irgendwann aufgenommen haben.
Stimmt, ja.
Schon, oder, Thomas?
Been a while. Thomas, endlich!
Es fällt mir nicht ein, wann das letzte Mal war. Es ist wirklich lang her. Also, das war in einstelligen Versionsnummer, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Warte mal, Thomas. IT-Keller 11. Nein, 12. 12, glaube ich, war das letzte.
40 Sendungen.
Ja, Wahnsinn.
Unglaublich.
Ja, na gut.
Da kommen eigentlich die Kinder mit den Blumensträußen schon auf die Bühne und bedanken sich für die vielen Jahre, oder?
Also das also es freut uns umso mehr, dass du heute dabei bist. Zwar nicht so quasi IRL. Ja.
Ja. IRL, in real
in
life.
In real life.
Ui, ja. Danke.
Okay, Boomer.
Dankeschön.
Thomas, ich bin ein bisschen durcheinander. Warum hat das mit dem Studio-Link jetzt nicht funktioniert?
Also wenn ich's wüsste, dann würde man jetzt vielleicht nicht darüber sprechen.
Point.
Nein, also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Jetzt klingt sie ja wunderbar. Also auf meinem MacBook, das wahrscheinlich bald wegen Überhitzung das Internet verliert, funktioniert das wunderbar. Aber jegliche professionelle Audio-Software oder Hardware, die ich dem Ding entgegengeworfen hat versagt. Also ich habe das jetzt über Logic und Pro Tools und über ein anderes Audio-Interface funktioniert und ich glaube, ihr habt es mich gehört wie die Chipmunks oder so. Also es hat nicht wirklich...
Ja, du bist immer höher geworden.
Am Anfang waren es Grillen und dann bist du immer höher geworden, so wie eben unter Helium, ne?
Genau.
Ah ja, okay. Naja, irgendein Bufferproblem, würde ich sagen. Nein, also jetzt der Studio Link, ich finde die Idee ja super, weil es ist ja wirklich, Matthias, klär mich auf, falls ich einen Fehler mache, weil es ist ja gratis oder zahlst du für diesen Account? Nein, das ist, kann man so verwenden, wie ich das jetzt
ja,
unter deinem Link.
Es gibt jetzt mittlerweile irgendeine Bezahlversion, aber ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen. Ja. Und meiner Meinung nach ist es zu Recht, dass man für gewisse Sachen zahlen soll oder darf oder was auch immer. Ich habe, glaube ich, auch schon was gespendet, so ist es nicht. Aber bis jetzt hat das eigentlich immer mehr oder weniger funktioniert.
Also ihr klingt ja auch ganz gut, muss ich sagen, also für solche Lösungen. Es ist ja qualitativ weit über einem Zoom oder Skype oder sonst irgendwas.
Ja, gut.
Das klingt ja ganz gut. Also,
hörst du zum Beispiel unseren Brumm auch?
Ja, den höre ich auch. Ja.
Du hörst unseren Brumm?
Den Netzbrumm höre ich auch.
Na, ja. Warte mal, ich tue es mal weg.
Ich wollte ja,
jetzt ist der Netzbrumm weg, oder?
Ja, genau. Ja, hältst du jetzt mit einem abgelutschten Daumen irgendeine Erdung von einem Netzkabel fest?
Nein, es ist viel perverser. Es wurde gerade das Netzteil vom MacBook abgesteckt.
Genau.
Ah ja,
okay. Das ist die Apple, das sind ja diese Audio-Devices, ne?
ja, ich habe vorher auch so.
Sehr berühmt geworden damit.
Also, weil wir jetzt über dieses Studio-Link-Thema sprechen, Matthias, wir haben ja kurz darüber gesprochen, was mir zum heutigen Tag einfällt. Ich habe die letzten Wochen, also ich habe vorher nachgeschaut, 88 Tage jetzt in meinem Homeoffice-Studio hier verbracht und mich fast täglich mit solchen Lösungen beschäftigt und war deswegen ein bisschen enttäuscht, dass der Studio-Link nicht funktioniert hat. Aber ich habe jetzt wirklich alle Lösungen von Skypes und Zooms und Jitsis durch bis über Source Connects und Session Links und diversen Pseudo-ISDN-Lösungen.
ISDN? Ich hab
gehofft, also
das war mal
ISDN,
was.
Ja, na, die Codecs werden ja immer noch verwendet. Also zum Beispiel die APT und AAC2 Codecs, die laufen ja sogar teilweise im Bluetooth-Audio jetzt da.
Wenn man der Eduard-Codec auch noch zufällig?
Nein, der, also meines Wissens nicht mehr.
Aber ISDN habe ich seit, weiß ich nicht, 10 Jahren nicht mehr gehört.
Gibt es das überhaupt noch in Österreich als Angebot?
Ja, Ja, doch.
Gibt's noch?
Ja, ISDN wird täglich noch verwendet. Es wird jetzt halt abgelöst von diesen Voice-over-IP-Lösungen,
aber im Bereich im Tonstudio schon. Bei der Telekom Austria anrufen kannst und sagen kannst, ich hätte gerne eine ISDN-Leitung.
Mit B-Kanal.
Genau. Ihr würdet lachen, natürlich kannst du das machen.
Also das
wir haben im Studio 3 Leitungen mit jeweils 2 Kanälen eben.
Geil. Ja, aber wie lang hast du die schon?
Circa 25 Jahre.
Genau.
Na, neu. Wahrscheinlich, wenn ich einen Supportfall habe, müssen die den aus der Pension zurückholen.
Genau. Den alten Postler,
der damals... Der ist zwischen Polizist, ne?
Na, und ihr verschickt...
Ist schon in der Polizeipension.
Ihr verschickt es noch immer so große Dateien, so ab 8 Megabyte über ISDN, oder?
Nein.
Ach so.
Nein, wir fahren immer noch bei Audioaufnahmen einfach verbinden uns zu anderen Studios über ESDN. Mittlerweile gibt es eben ganz viele Audio-IP-Lösungen natürlich auch, über die wollte ich ein bisschen reden, aber ESDN hat noch immer den Vorteil im Vergleich zu den Audio-IP, wenn die Leitung steht, dann steht sie.
Mhm. Und ja, sie trifft durchgeschalten, ne?
Genau, sie driftet nicht, das heißt, der Versatz ist immer gleich. Wenn ich die Verbindung am Montag herstelle und 3 Wochen später noch einmal, habe ich genau die 4,5 Kader Versatz und weiß ganz genau, was ich kriege. Und ich komme auf sehr anständige Datenraten, 256 kb mit dem ISDN-Codec, klingt wunderbar, genau, mit 2 Leitungen, also das klingt eigentlich super. Eine Leitung ist für den Timecode, der Rest ist dann für Audio und also eigentlich ist es sogar besser geworden in letzter Zeit, weil immer weniger das verwenden. Ja, weil
keiner das verwendet.
Mhm. Genau.
Na, ich finde das schon bizarr. Also wenn du dir denkst, dass so quasi ein normaler Privathaushalt in Wien irgendwo zwischen 50 und 100 Mbit Connection hat, dass man dann noch was über ISDN fährt.
Ja, Latenzen ist das Problem.
Latenz ist es. Mhm.
Weil du hast, unter ISDN hast du eine direkte Schaltung, wenn man es genau nimmt. Und das hast du mit IP nicht. Das heißt, sobald der Router dazwischen ist, irgendeine Firewall, irgendwas, andere Form von Latenz. Oder?
Mhm. Also es ist für uns eine Fallback-Lösung sogar. Also wenn diverseste Schaltungen wie StudioLink halt heute oder andere Lösungen nicht funktionieren, ist der Fallback eigentlich ISDN.
Gut, das heißt, der IT-Keller braucht eine ISDN-Leitung.
Ja.
Scheiße, also, ich habe dich gerade gekündigt. Ja.
Es steht, man ist unweit von dem, wo ihr gerade sitzt, in einem Lagerraum, den ihr, glaube ich, eh kennt, stehen noch ISDN-Endgeräte für Digital-Audio. Ah, ja. Also da kann ich euch gerne eins rüberbringen. Okay. Können wir mal zum Spaß bei der nächsten Pandemie.
Die Frage an, welche 2 Drähte sollen wir das anhängen?
Wir haben 12 Leitungen in Kupfer ins Haus.
Wirklich?
Aber wir verwenden sie nicht.
Ja.
Das ist noch von damals aus der Post- respektive UPC-Zeit.
Okay. Na, mich würde echt interessieren, ob man irgendwo noch in Österreich überhaupt eine ISDN-Leitung bestellen kann.
Das ist eine gute Frage.
Aber ich kann mir es nicht vorstellen.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, eine ISDN-Leitung, die du jetzt aufbaust, ist das wirklich so quasi von Punkt A nach Punkt B die Kupferleitung?
Ja. Wird durchgeschalten, ja.
Die wird komplett
Telefonanruf.
Wird schon elektronisch geschalten, aber es wird
durchgeschalten. Aber es rennt immer übers Kupfer durch. Das wird nicht irgendwie dazwischen, keine Ahnung, umgewandelt und über Fiber geschickt oder sonst
was. Nichts. Sondern vor Ort mit dem, wie heißt das, NT, Network Terminator haben die Kasteln. Mhm. Der NT setzt um. Spätestens, wenn nicht das Telefon ja schon vorher macht. Mhm. Ne? Und NT wird direkt durchgeschaltet. Ne? Im Notfall nehmen wir IFMIN.
IFMIN?
Ja, das ist das, was das Bundesheer benutzt. Das ist das bundesheerinterne ISDN.
Okay.
Und die Leitungen funktionieren nach wie vor, weil sie halt eben sehr, sehr robust sind. Ne? Also sprich, gegen äußere Einflüsse mit EMB hast du
aber recht wenig Chancen. Sind die grün ummantelt, oder?
Nein, es gehört einfach dem Bundesheer.
Camouflage-Mantelung,
ja. Zweifarbige Schirmung.
Ein doppelschichtiger Olivmantel.
Naja, wohl sarkastisch.
Eine grün-braune Doppelhelix. Die das
Nur braun. Beim österreichischen Bundesheer.
Bernhard, wirklich? Obwohl wir so viel Wald haben.
Der Wald ist unten braun und
Staub, der ist grün, Borkenkäfer macht das. Nein. Entschuldigung.
Wir sind so gemein zu allen Österreichern.
Ja. Gut. Thomas, erzähl mal. Also wie ist das jetzt mit dieser neuen digitalen Technik im Audiobereich?
Also, mit ISDN war alles besser.
Jetzt wirst du auch schon alt.
Ja, also ich habe gerade nachgeschaut, übrigens, Uli, weil du vorher gesagt hast, wir haben tatsächlich früher auch unsere Datei mit ISDN verschickt. Leonardo hat das.
Ja, Leonardo,
genau.
Ja.
Auf Mac, ja.
Da gab es doch eigene Karten, genau.
Richtig,
ja. Genau. Ja, also das, nein, also
die, Entschuldigung, ganz kurz, noch, ich muss dich unterbrechen. So die Faustregel war irgendwie so quasi bis 20 MB über ISDN und ab dann mit Veloce. So irgendwie.
Ja, circa, ja.
Ja, und dann hat man die Zip-Cards, oder wie haben die geheißen?
Ja, genau, dann hast du das Zip-Drive, den Veloce, quasi den Veloce aus der Tür geworfen und die 100 MB sind durch Wien gegangen.
Im Studio war eher die Rechnung halt wie eine Übertragungszeit verglichen mit das Material auf DAT-Kassette rausspielen und eben ein Veloce rufen. Also das hat, wir haben das wirklich hochgerechnet, was ja,
natürlich,
schneller war.
Natürlich.
Was war DAT? 48, oder?
Kilohertz. Ja, immer. Ja. Also in der Postproduktion schon, Musik 44. Ja. Nein, also weil ich gesagt habe, ISDN war besser. Also was ich in den letzten Wochen an Darstellern, Sprechern und Studios betreut habe, die sich halt mal zu Hause was einrichten wollen, um halt dran zu bleiben, war wirklich fantastisch. Also da sind schon sehr lustige Sachen passiert und die Qualität ist halt unterm Strich dann doch nicht so berauschend. Weil ihr klingt ja jetzt da ganz gut auf der Seite, aber wenn ich euch jetzt aufnehmen würde und das dann noch zusammenmische und das dann in ein MP3 verpacke und das dann ein Sender noch einmal kodiert und über seinen Webstream abspielt, dann klingt es dann irgendwann schon ziemlich grauslich.
Du flängerst da ein bisschen.
Ja, siehst.
Tatsächlich, also es ist wirklich so ja. ganz ein langsamer, so auf 8 Sekunden eingestellter Flänger, meiner Meinung nach. Hört sich zumindest so an, also ich glaube nicht, dass du es gemacht hast.
Nein, leider, ich hätte gerne. Ja. die Verlässlichkeit ist halt schon ein bisschen ein Problem. Also wir haben das im Haushalt gemerkt, wenn eine Leitung stabil ist und sich zwei andere Studios dann auch so eine Leitung oder halt auch so eine Schaltung anfangen, fängt es bei den einen halt an, dass die Latenzen in die Höhe gehen und so weiter. Also es ist immer so ein Bauchweggefühl dabei, was halt in der ISDN-Zeit nicht war. Aber ich kann von einer super Sache erzählen. Wir haben letztes Mal vor zwei Wochen unsere erste 7.1-Schaltung in Europa gemacht, mit einem anderen Tonstudio gemeinsam, das war ziemlich cool, mit Timecode-Verkoppelung und parallelem Videochat dazu. Eine Regisseurin hat wegen Corona nicht über die Grenze dürfen, konnte nicht einreisen in Belgien und ist der Mischung von einem Kinofilm aus Wien halt beigewohnt. Das Studio hat Timecode und 7.1 mit 2 Mbit live zu uns ins Studio geschickt, bei uns ist das Bild mitgelaufen und sie hat über den Videochat ihre Anweisungen gegeben. Das hat super funktioniert.
Jetzt musst du mir ganz kurz erklären, also was ich schon irgendwie jetzt nachvollziehen kann oder verstehe, ist, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass Synchronsprecher und so weiter, dass die jetzt so quasi auch auf Homeoffice gewechselt haben?
Ganz, ganz viele,
das,
um dran zu bleiben quasi, weil,
natürlich.
Weil ich sage jetzt einmal, der Markt, also ich arbeite halt viel mit Schauspielern und halt auch mit Sprechern, die halt Synchronrollen versuchen zu ergattern. Mhm. Und jeder, der halt jetzt zu Hause sowas eingerichtet hat, hofft halt an Jobs zu kommen, weil die Filmbranche an sich ist ja komplett stehen geblieben. Also es wird erst ab 8. Juni wieder gedreht, also direkt jetzt in meinem Bereich, im Filmbereich war gar nichts zu tun. Aber die Werbespots für den Babyelefanten muss natürlich irgendwie aufnehmen.
Ja, und Synchronjobs haben wahrscheinlich auch eine Verzögerung, ne?
Entschuldigung, Synchronjobs haben auch eine Verzögerung, aber die Hörfunkwerbung und die Fernsehwerbung ist weitergelaufen. Also ja. Die Fernsehwerbung der letzten Tage war ja einfach voll mit Stock-Footage, also mit Shutterstock-Videos, die von Sprechern, die über StudioLink oder SessionLink oder andere Software halt quasi zu uns ins Studio oder zu mir ins Homeoffice quasi gesprochen haben. Mhm. So klingt es natürlich auch, wenn einmal in der Woche sich ein Sprecher rührt und sagt, ich habe jetzt alle Decken, die ich habe, im Wohnzimmer aufgehängt. Hängt. Geht das so durch? Ja. Also auf der einen Seite Bandbreiten rechnen, Verbindungen überprüfen, ob sich das ausgeht, gleichzeitig am anderen Ende unglaublich viel Audiorestauration, also Hallunterdrückung und Echos rausschneiden war wirklich eine der Hauptaufgaben in letzter Zeit.
Und Kinder, die nicht in der Schule sind.
Ja, genau. Aber es gibt schon sehr tolle Lösungen und eben diese 2-Mbit-Geschichte, die wir da gemacht haben mit dem anderen Studio, war deswegen interessant, weil es wirklich über diesen Codec phasengenau übertragen worden ist. Mhm. Sprich, es ist nicht so, dass es halt mehrere Kanäle gleichzeitig ankommen, sondern es kommt halt echt 7.1 Dolby Digital absolut phasengetreu. Das heißt, es ist wirklich die auf Null Durchgang liegen die Amplituden übereinander, um es jetzt sehr technisch zu sagen. Also das war schon sehr spannend.
Und da jetzt nochmal die Frage, das habt ihr gebraucht, weil so quasi die Regisseurin oder der Regisseur im anderen Land auch diese 7.1 Experience haben musste,
Um einen Kinofilm fertig zu machen. Genau. Mhm. Also es sind zwei Kinostudios verschaltet gewesen, um eine Kinomischung für einen Film fertigzustellen. Und diese Mischung muss man in einem passenden Raum hören. Das heißt, die ist in Wien bei uns in einem Raum gesessen, der wie ein Kino ausschaut. Und die Belgier sind auch in einem Kinostudio gesessen. Und
du bist zu Hause gesessen, oder?
Nein, ich bin mit Maske im Studio gesessen, mit einer Regisseurin mit Maske.
Und hast gemischt.
Und habe über Videochat mit einem französischen, also belgischen Tonmeister konferiert, die dort auch alle Masken gehabt haben. unser Französisch ist nicht vorhanden,
ja.
So wie deren Englisch.
Ja, dann könntest du es zumindest noch überfliegen.
Dann redest du es auf Spanisch, ja,
Flemisch.
Ja,
wenn mit den Belgiern geht das nicht.
Und so haben wir dann doch einen recht, also wirklich tollen 90-minütigen Spielfilm fertigstellen können, quasi, also mit Hand- und Fußkommunikation irgendwie.
Sehr cool.
Aber mittendrin hat sich ein Studio unten auch, also eine Verbindung, also eine kleinere Sessionlink-Verbindung gestartet und in dem Moment ist bei uns auch mal alles zusammengebrochen. also das war so, also solche Leitungen waren so fragil, da wünscht man sich ISDN zurück.
Ja. Nein, ich habe so ein bisschen als Konsument habe ich das Ganze auch ein wenig wahrgenommen, weil einige Serien, die gelauncht haben, bei Netflix zum Beispiel ist dann dabei gestanden, dass wegen Corona eben die Synchronstimmen erst nachgereicht werden. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Haben sie wirklich genauso hingeschrieben. Ja. Da ist so quasi die neue Staffel. Geduldet euch noch ein paar Wochen, dann kommt wegen Corona. Was war das? Dead to Me oder irgendwelche Netflix-Serien? Name it.
Ja. Das ist schon das Problem, weil dass die live zu einem Bildsynchron dazu sprechen, also dass man denen auch nach Hause das Bild serviert, ja. und die da wirklich drüber synken, das ist eine andere Geschichte. Also das ist jetzt mit dem Sprecher mit dem MacBook zu Hause nicht so leicht.
Ja, vor allem die Wahrheit ist ja, dass so quasi das Equipment, das man zu Hause hat, ja, also das ist ja wahrscheinlich im Durchschnitt echt eine Katastrophe. Ja. Es gibt ja viele Haushalte, wo nur noch das Handy, das iPhone ist der Hauptcomputer zu Hause. Ja. Und wenn es dann noch irgendwie geht, das iPad 2, weil das funktioniert noch immer aus irgendeinem bizarren Grund. Ja.
Das ist allerdings wahr.
Ja, es ist so. Das iPad 2 ist wie eine Kakerlake. Ja. Das Ding nicht ist um. Nicht dort zum Kriegen. Ja. Aber das war's. Es hat also, man kann nicht erwarten, dass irgendwer eine Workstation zu Hause stehen hat. Ein Normalo.
Ja. Ja. Naja, aber ihr habt den Time, erklär mir das nochmal ganz kurz, ihr habt 7.1 da irgendwie übertragen?
Und genau, also eigentlich läuft ja in Österreich im Kino 5.1 normalerweise, nur sehr selten 7.1 oder Dolby Atmos oder andere Formate, also 6 Audiokanäle. Und die 2 Kanäle, die noch frei waren zu 7.1, also zu den 8 Kanälen, haben wir genutzt für Kommunikation und einen für eine Timecode-Verbindung. Also das belgische Studio schickt den Timecode über diese Leitung nach Wien, ein Audio-Timecode, so ein Gepiepse. Unser Mischpult und unsere Rechner synken sich auf den Timecode drauf und nach einer Sekunde fahren die schon hinten nach und spielen das Bild ab, weil das liegt bei uns.
Mhm.
Und aber auch den Ton, der von dort kommt.
Okay, interessant.
Also so funktioniert die Timecode-Geschichte. Das ist eigentlich, steuert ein Studio das andere.
Und der Timecode ist wirklich ein Audiosignal? Also das sind wirklich Piepser?
Das sind Piepser. Das ist ein irrsinnig unangenehmes
quasi
lautes Piepsen.
Ein Audiofax.
Es ist ein Audio. Es klingt ein Audiofax mit Positionsinformationen. und ich weiß nicht, wie genau der auflöst, aber man ist kadergenau, also auf eine 40 Millisekunden genau fährt das zweite Studio mit. Und nachdem diese Sync-Lösung eigentlich eine analoge Lösung ist, funktioniert das viel besser, als wenn sich da irgendwelche Softwareprogramme synchronisieren würden. Also wie wir vorher gekriegt haben. Aber Bild streamt man noch nicht, weil das wäre jetzt nicht möglich. Also ein 2K-Bild jetzt auch noch dazu streamen, wäre sich jetzt nicht ausgegangen. Aber die 7.1-Verbindung läuft mit 2 Mbit. Das klingt jetzt noch nicht viel, weil wir Netflix-Filme mit höherer Datenrate schauen. Aber 2 Mbit zu streamen in 8 Kanälen, die phasensynchron sind zueinander und mit einer Latenz, die immer gleich bleibt,
das
und keinem einzigen Buffering über 2x8 Stunden Arbeitstag ist schon phänomenal. Also
und wie kommen die Audiogeschichten dann daher? Also in welcher Auflösung?
Auch im alten ISDN-Codec, also in APTX.
Ach so, wirklich? Okay.
Und da gibt es neue Varianten von APTX und das ist ein wunderbarer Codec, also der immer schon besser war, meiner Meinung nach, also vom Audiophilnetz her, wie die bessere MP3s oder sonstige Codecs. APTX hat nach dem ISDN-Codec den APTX HD-Codec entwickelt, das ist der, den wir für das verwenden. APTX Low Latency mit ganz, ganz geringen Latenzraten und einem super Sound. Und das ist der Codec, der in den meisten Bluetooth-Lösungen jetzt drinnen ist.
Ah ja.
Also besseres Bluetooth-Streaming, auch zu Bluetooth-Lautsprechern der besseren Preiskategorie, funktioniert über diesen Codec. Also es ist wirklich ein Spitzen-Codec, der halt eine fixe Latenz hat. Und wenn man sich die einmal am Beginn des Arbeitstages quasi ausmacht, also heute haben wir 12 Millisekunden Wetter quasi, dann bleibt das den ganzen Tag.
Cool. Und wieso ändert sich es dann über Nacht?
Das wissen wir selber nicht so genau. Okay. Also es hat sich eingebürgert, dass wir einen Piepston im Kreis schicken. Die schicken was und ich schicke es wieder zurück in ein anderes Studio und dann sieht man quasi, wann es dort ankommt und dann weiß man quasi, wie der Versatz an dem Tag ist. Aus irgendeinem Grund ändert sich der bei manchen Softwarelösungen.
Der gute alte Pilotton, hä?
Ja, genau.
Na, mir war das ja bis jetzt wirklich gar nicht bewusst, dass sich das Studios wirklich so quasi europaweit oder weltweit miteinander synchronisieren müssen, um was gemeinsam zu machen.
Ja, das tun sie dutzende Male am Tag eigentlich.
War mir nicht bewusst. Ich habe mir gedacht, so quasi, wenn das fertig ist, dann schickst du es halt mit. Also nicht mehr ISDN, sondern WeTransfer. Ja. Schickst du es durch die Gegend. Ja, und das war's. Aber dass da wirklich mehrere Leute quasi kollaborativ.
Du stell dir den klassischen Fall vor, dass ein Darsteller von einem Film für etwas einsprechen muss, was nachsynchronisieren muss und bereits für Dreharbeiten
in einem anderen Land ist oder so. Ja, stimmt, ja.
Und der muss drei Wörter sagen und es ist einfach günstiger, den halt so sich über so eine Lösung in Studie zu holen, als den
mehr oder weniger die Möglichkeit zu geben, ne? Dass er wirklich das ein Heires bla
anschaut. Ja, aber ist da wirklich die Latenz und so weiter wichtig? Weil der könnte das auch einfach aufnehmen und dann darüber schicken, oder? Per Mail.
Naja,
ich frage jetzt naiv.
Nein, du hast absolut recht. Also wenn du jetzt einen Hörfunkspot produzierst, wo jetzt irgendwer einfach nur fürs Radio sagt, halten Sie den Babyelefanten Abstand, dann kann der das zu Hause, kann der 10 Varianten aufnehmen, ich suche mir die beste aus und schick's so lange on air, bis es euch am Arsch geht. Ja. Mhm. Aber wenn das jetzt eine timingkritische Sache wie eine Nachsynchron ist, wo der auch ein Bild sehen muss und noch viel wichtiger ein Regisseur oder eine Regisseurin bei den Aufnahmen dabei ist und dem nach jedem Satz Anweisungen geben möchte, wie das zu machen ist, muss das live sein. Mhm. Das heißt, der muss in Studio A in ein hochqualitatives Mikro hineinsprechen und möglichst latenzfrei in Studio B ankommen, wo der Regisseur sitzt und Anweisungen gibt.
Das heißt,
und das muss live sein.
So quasi den Aufwand produziert sie hauptsächlich wegen den bitzeligen Regisseuren. In Wahrheit.
Das hat er jetzt so nicht sagen. Gesagt.
Aufgrund von Qualitätsansprüchen.
Ich kann das sagen, ich werde die Branche nie wechseln.
Offliner.
Okay, verstehe.
Nein, es ist wirklich üblich. Also es gibt viele Studios in Deutschland, die sich sogar auf das spezialisiert haben. Also die tatsächlich Sprecher in die Welt rausschicken. Also die an einer guten Location sitzen und quasi deutsche Synchronsprecher verfügbar machen für Studios in Europa oder im deutschsprachigen Raum. Also ich kann mir quasi dann für einen fixen Stundensatz den Synchronsprecher vom Jack Nicholson holen und die schicken den mit Timecode-Verbindung zu mir. Das ist eigentlich Standardgeschäft.
Cool. Lustig. Aber jetzt nochmal, und welche Software war das, die ihr da verwendet habt?
Genau, also Studio Link jetzt da, würde ich mich jetzt nicht trauen, aber von der Idee her sind es mittlerweile sogar webbasierte Clients, von denen es ein paar sehr gute gibt. Also es gibt die Software Session Link, die so ähnlich heißt, ein bisschen was kostet, dann die 30, 40 Euro im Monat. Das ist jetzt dafür eine Firma, die, ich weiß nicht, 20, 30 solche Termine im Monat hat, nicht viel. Bietet eine super Audioqualität und Source Connect. Source Connect ist schon irrsinnig lang am Markt. Das waren die ersten, die das gemacht haben, die mit dem ISDN-HD-Codec auch fahren und die können eben 7.1. Mhm. Und die sind, glaube ich, kurz davor, auch 3D-Audio live zu übertragen, also Dolby Atmos und sonstige Sachen. Und da wird es dann richtig interessant.
Okay. Aber so Dante, keine Ahnung was?
Jein.
Kann man Dante über Internet schicken?
Es gab vor kurzem einen sehr interessanten Artikel, ein White Paper zu dem Thema. Also mittlerweile kann man es. Mhm. Also Dante, kurz erklärt, Audio über Ethernet eben in sehr hoher Qualität. Das Problem bei dem Dante-Audio ist, dass es eigentlich unkomprimiert ist. Also du überträgst eigentlich PCM-Audio. Ah. Beziehungsweise sollte am anderen Ende wirklich 44-Bit 16 oder 48-24-Bit ankommen. Mhm. Bei einem Studio-Link, wie wir es jetzt machen, komme ich jetzt wahrscheinlich mit MP3 mit 128 kb bei euch an.
Ok, bitte, ok.
Und ab, oder ok.
Ok, ja. Vorbis, keine Ahnung was.
Und wenn ich jetzt ein Dante-Signal, also ein PCM-WAF-Signal übertrage, kommt ein ganz kritischer Faktor dazu. Und das ist die Word Clock, also die wirkliche bitgenaue Synchronisierung von mehreren Signalen. Das heißt, wenn ich jetzt 6 Kanäle aufnehme, dann müssen die bitgenau synchronisieren, ja, und bitgenau gleich eintreffen. Und jetzt hat in England eine Uni einen Test gemacht. Die haben die Datenrate zwischen zwei Unis locker zusammenbekommen, um Dante zu übertragen. Da geht es dann wirklich um, ich weiß nicht, mehrere Mbits, die halt synchron funktionieren müssen. Und jetzt war die Frage, wie synchronisieren wir das? Also was ist unser Signal, welches Signal ist auf beiden Enden, war in beiden Unis verfügbar, das so stabil war, um quasi die Bits zu synchronisieren? Mhm. Und sie haben am Schluss GPS-Satelliten dafür verwendet.
Ja, logisch.
Weil das Signal so zeitlich angekommen ist, das heißt, die Packages laufen hin und her und beide Studios hängen sich auf ein GPS-Signal hinauf und die Sachen waren bitsynchron. Okay. Dann wird es wirklich interessant. Ja? Und da hat man dann eine Mehrspursache, ich glaube, irgendein Orchester hat in der Uni 1 gespielt und ist per Dante-Netzwerk in die andere Uni übertragen, mhm, worden. Ja? Das ist schon ziemlich cool.
Ja, das wird auch eine, das könnte vielleicht auch eine Anwendung werden für das, wie heißt's, das Elon Musk-Projekt, Skylink, dann?
Starlink.
Ja. Na, dieses Satellitennetzwerk, das weltumspannende.
Genau. Da habe ich übrigens während Ausgangsbeschränkungen um 10 am Abend diese Spur gesehen,
ja,
über den Himmel.
Ja, es ist großartig.
Und Sie haben gestern oder heute haben Sie wieder welche hochgeschickt?
Gestern.
Gestern, ja.
Gestern sind wieder, glaube ich, 96, 60, sowas.
Keine Ahnung. Ja.
Auf das freue ich mich schon.
Ist dir das ein Begriff, Thomas? Nein.
Nein, nur bedingt, bitte.
Ganz also das ist so quasi ein Low-Orbit-Satellitennetzwerk, das so quasi gerade raufgeschickt wird. Das macht der Musk so quasi spaßhalber mit seinen,
ja,
mit seinen Raketen, Arsch, die er so herumstehen hat. Und die Idee ist, dass es in der Vollausbaustufe, glaube ich, 48.000 Satelliten sind.
Ja, wahnsinnige Zahl.
Die sich um die Welt drehen, also die sind nicht geostationär, ja, sondern so quasi, ja, die bewegen sich. Ja. Also dieses Mesh an Satelliten bewegt sich um die Erde. Und der große Vorteil ist, dadurch, dass diese Satelliten so viel niedriger sind als alle anderen Satelliten, nämlich die sind irgendwie auf
35.000 Meter, also
36.000
Kilometer, oder?
Ja. Sowas, ja. Dass die Latenz von den Dingen extrem niedrig ist. Ja. Also irgendwie
Orbithöhen von 600 Kilometern circa oder so irgendwas hast. Also wenn sie hochgeschickt werden, sind sie auf 200, 300 Kilometer oder so irgendwas, also schon im, ja, Weltall sozusagen, was ja allgemein als 100 Kilometer über der Erde angenommen wird, ne? Und starten normalerweise in einem Orbit von etwa 200 Kilometer oder 250 Kilometer und steigen dann auf 650 Kilometer oder so. Mhm. Und im Vergleich zwischen 650 Kilometer und 36.000 Kilometer ist natürlich halt, da kommt die Lichtgeschwindigkeit schon zum Tragen, also speziell bei Kommunikationsgeschichten. Ne?
Und eine kritische Anwendung, die ich halt gehört habe für dieses System, oder eine Business-Anwendung, die ich gehört habe und die mich wirklich ein bisschen erstaunt hat, ist, ist so quasi das Trading,
ja,
schneller gehen
soll. Trade Exchange, also Börsengeschichten.
Börsengeschichten schneller noch gehen sollen, schneller, dann, ja, über das Netzwerk als jetzt über die Fibers, die zwischen Großbritannien und New York liegen und so weiter. Ja. Also das soll dann wirklich noch einmal ein Boost sein und das wäre vielleicht was für euch. Also
ja,
Für Audiolink.
Für Audiolink, ja.
Also du meinst, dass ich mir dann auch so ein SpaceX anmiete für einen Termin am Nachmittag, um mir einen amerikanischen Sprecher, da kann ich mir dann kurz einklinken?
Nein, also das soll ja...
Allalong wirst du den Service geboten kriegen.
Ein Public-Internet-Service werden. Ja, das wird ein großer ISP, ein weltweiter. Mhm. Ja.
Aber was ist dann jetzt da wirklich das Tolle daran? Die niedrige Latenz und eine hohe Datenrate
im Vergleich die globale Abdeckung.
Genau, das ist der Punkt.
Und die Latenz. Das sind die großen Vorteile.
Wobei die Latenz nach wie vor, das ist diskutabel. Ne? Ich meine, auf der einen Seite hast du schon einen Vorteil, dass du jetzt zum Beispiel, wenn mein Satellit direkt über Washington steht, sind 650 Kilometer nicht weit. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn ich eine Kommunikation nach Europa brauche, bin ich aufgrund dessen, dass ich auf einem höheren Orbit bin, immer langsamer eigentlich unterwegs, klarerweise aufgrund der größeren Distanz. Natürlich, bin sonst das ist Physik.
Ja, aber wenn da irgendwie einmal 40.000 so Satelliten herum keuchen und fleuchen.
Ja. Die schalten das schneller durch als das Kabel.
Wenn die untereinander kommunizieren.
Das ist die Idee.
Ja, aber du bist trotzdem immer von äußeren Orbit und wenn du ein Seekabel verlegst, bist immer von inneren Orbit und bist dadurch klassischerweise...
Aber warum ist dann
das Gegenteil gesagt? Ich sage ja gerade, das stimmt nicht.
Na, das
kann nicht sein. Die Latenzen können nicht geringer sein, wenn du einen höheren Abstand zum Erdmittelpunkt hast. Es geht sich einfach nicht aus, weil je weiter ich weg bin vom Mittelpunkt, umso größer ist der Radius.
Das klingt schlüssig, aber ich bin mir da nicht sicher, ob das stimmt.
Aber darf ich euch kurz jetzt nach den Latenzen einmal fragen? Weil also im Audiobereich erreiche ich jetzt, wenn ich was enkodiere und der am anderen Ende dekodiert es jetzt auch wieder, komme ich auf 10 Millisekunden. Mhm. Das ist wirklich der Bereich, wo wir das beginnen, ein Delay halt zu hören. Also wenn ich das dorthin schicke und der schickt es mir wieder zurück, sind wir
bei 10 Millisekunden hörst du schon ein Delay?
Da beginnt es, ja.
Also der hat Audio-Ohren.
Da beginnt es. Aber das ist jetzt...
Das geht Hirne nicht. Das spielt das Hirne nicht mit. Da ist echt ein anderes Problem.
Ja, schau, deswegen macht er seinen Job und du deinen.
Nein, ich zweifle nicht dran, Thomas, ganz ehrlich. Ich zweifle nicht dran, wenn du zwei Geigen, die exakt das gleiche spielen nebeneinander und die eine ist um 10 Millisekunden versetzt, dass du die Interferenzen hörst. Aber ich glaube nicht, dass du die wirklichen Unterschiede hörst, so auf die Art. Weißt du, was ich meine?
Also,
dass du eine Interferenz rauskriegst, also nur mit deinem zweiten Signal. Da zweifle ich nicht
dran. Na, dann pass einmal auf.
Na, das Problem bei der Latenz ist jetzt, also es ist ein kurzer Ausflug, aber wenn ich zum Beispiel aus zwei Lautsprechern was höre und der eine verzögert sich um einen gewissen Wert.
Das meine ich, ja.
Gibt's Effekte, wo du bereits bei 10 Millisekunden dein Hirn einen ordentlichen Unterschied macht, ja? Also wo deine Ordnung
beeinflusst wird. Ja? Ganz genau.
So quasi eine
Interferenzen, die du herausspülst.
Einen Audio-Moree
hörst, ja. Oder wie? Ja, in Wirklichkeit. Interferenzen, also Moree ist eine Interferenz.
Ja, ja, klar.
Ja. Ja.
Also grundsätzlich, wenn du was früher hörst, erscheint es dir, als würde es von dieser Stelle kommen. Das heißt, wenn ich im linken Lautsprecher was leise abspiele und im rechten Lautsprecher, der linke Lautsprecher ist laut und der rechte Lautsprecher ist leiser, kommt aber 10 Millisekunden früher, dann höre ich es aus dem rechten, weil das Hirn zuerst hört. Ja.
Das hört man schon
bei 10 Millisekunden. Das geht aber noch unter 10. Nein, das geht sogar drunter noch. Ja? Also das sind Effekte, das sind Schmerzen.
Aber das sind die Effekte, so wie du sagst. Das ist nicht wirklich die 10 Millisekunden das Problem. Das ist die Interferenz, die du merkst.
Ich glaube, es ist
Psychoakustik.
Ja.
Aber ich biege jetzt kurz zurück ab, weil ich wollte euch beide nämlich eigentlich was fragen, weil ich denke, jetzt sind da
wir sind zu dritt.
10 Millisekunden oder so. Ah ja, Entschuldigung.
Ich wollte euch drei beide was fragen.
Aber der Bernhard glaubt uns nicht, deswegen.
Nein, aber von was für Latenzen sprecht ihr, um jetzt meinen Sermon abzuschließen? Weil in meiner Welt ist Latenz Encoding, Übertragung, Decoding. Wenn es jetzt geht um Daytrading, wo es wirklich um ich weiß nicht, noch so kleinere Algorithmen geht, die handeln und so weiter, ja. Von was für Latenzen sprecht ihr da, wenn es darum geht, so Satelliten nach oben zu schießen, weil meine 250 Mbit-Leitung dafür anscheinend zu
machen? Na, eins durch Lichtgeschwindigkeit,
die Wirklichkeit. Ich habe keine Ahnung, welche Latenzen. Ich weiß es wirklich nicht.
Ernsthaft, oder?
Was?
Eins durch Lichtgeschwindigkeit. Da hat halt die optimale Latenz.
Aber also gleich schnell wie irgendwann langsamer wie die Verbindung. Also
das ist ja, das, was ist du sagst.
Also heutzutage wenn du 800 MPM Pakete brauchst, damit das Ding läuft.
Wenn du dazwischen ein Processing hast, wird die Latenz natürlich größer. Weil Processing ist also Arbeit. Arbeit ist was wie das pro Zeit. Ne?
Ja, und irgendwann mal kommen Watt raus.
Genau. Ist das ist exakt das Gleiche.
Ja, Leistung.
Wirtschaft schafft es.
Nein, also sobald du sie bearbeitest, die ganzen Sachen, wird natürlich die Latenz erhöht. Aber bei so Trade-Exchange-Geschichten oder sowas, da geht es in Wirklichkeit ja nicht um die Bearbeitung, sondern die Information zu transportieren. Mhm. Und damit solltest du möglichst nahe an der Lichtgeschwindigkeit sein halt. Und das ist die schnellste Geschwindigkeit, die wir momentan zur Informationsübertragung haben, wenn wir mal von Zeilinger absägen. Ne? Also, dass du verschränkte Geschichten irgendwo haben ja. könntest, also verschränkte Photonen oder irgendwas in die Richtung, was natürlich auch saugeil war, hat für zum Beispiel ein Studio-Link mit 0 Millisekunden, ne? 0 das Nanosekunden. Cool. Ne? Verschränkte Photonen
übertragen.
Ja. Latenzen, was haben wir üblicherweise? In einem lokalen Netzwerk hast du irgendwo unter 0, also unter einer Millisekunde oder sowas. Du hast praktisch kein Processing drüber oder irgendwas. Das heißt, in Wien, wenn du in Wien vom, sag mal, 22. oder vom 21. den 23. übertragst oder sowas, wirst du wahrscheinlich auf knappe 2er Halbe oder irgendwas in die Richtung kommen. Man hängt davon ab, wer dazwischen steht, was genau. er für Processing macht. Ja. Genau. Hat der Firewall dazwischen, hat er irgendein Packet Snoopy oder irgendwas.
Geht er vielleicht doch über Frankfurt?
Oder vielleicht geht es doch über einen Frankfurt Exchange. Ja, ist
wer weiß
nicht so fern. So ja. wie, und also, wenn ich aus Wien einen Request kriege auf unsere Server, läuft der über London.
Ja.
In 90% der Fälle. Ja. Also es gibt zwei, drei Geschichten, Next Layer, wenn die auf Next Layer hängen, weil sie auch bei der Cold sind, das ist was anderes, da wird intern geroutet, aber alle anderen Sachen laufen bei uns über den anderen. Ja. Also Latenzen ist immer eine schwierige Frage. Ja. Also woher kommt was für Latenz? Die eine kommt aus dem Processing, also weil einfach ein Prozessor, wenn er irgendwas umrechnen muss zwischen MP3 und PCM oder irgendwas, seine Zeit braucht. Und die andere Variante ist einfach das, wie lange brauche ich für den Weg der ja. Übertragung.
Und so genau. quasi, welches Routing ist dazwischen, das mir ja. die Latenz genau. senkt genau. oder erhöht. Ja.
Genau. Und das senken kannst du es nie.
Unter der Geschwindigkeit.
Welches Routing durch das
Weglassen? Wobei, wie gesagt, das wäre sehr interessant, mit dem Zeilinger da mal über einen Photon-Router.
Das schon, ja. Das wäre geil.
Das schon. Aber das heißt, die wollen dann halt auch eine Zeit lang die Schnelleren im Daytrading sein. Ne?
Und dann natürlich, es geht, jede Sekunde zählt. Weißt du hast ja. irgendeine Aktie, die kostet 2,25 Euro oder so irgendwas und geht um ein Hundertstel Euro auf oder so irgendwas und der Typ hat da 2 Millionen von denen. Das ist ein bisschen wert, ne?
Um den Wahnsinn da vielleicht zu beschränken, wäre es doch einfach ganz gut, so wie im Audio auch, einen Takt einzuführen und zu sagen, Aktientakt ist ab sofort ein
es hat Bestrebungen
pro Aktientick 15 Millisekunden, weil ein Tick die kleinste also Euro-Einheit quasi.
Dann sind ab 100.000 Leute wahrscheinlich arbeitslos.
Nein, ist nicht ganz
total
befürworten.
Die haben auch jetzt schon nichts
gearbeitet. Art und Weise. Cetra zum Beispiel macht das so.
Nein,
die sagen, wir haben Takte. Ja. Es gibt so und so viele Slots, das hat halt in einer Minute halt über 22.000 oder 23.000, keine Ahnung, wie viel das ist jetzt genau. Und die arbeiten genau mit dem. Du kannst rein da in diesen Slots und sonst nicht. Also wenn du vorher kommst, musst du warten.
Ja, genau.
Aber der Takt ist momentan ganz einfach der, was geht.
Ja. Was geht.
Ja. Und je weniger Zeit ist, umso mehr geht in dem Fall, ne? Dabei könnte es das so elegant aushebeln, die ganze Angelegenheit. Finanztransaktionssteuer.
Ja.
Das wäre ein Traum.
Daumen ne? hoch.
Ja.
Was würdet ihr, wenn ihr jetzt so einen Satelliten kurz euch mieten könntet, was würdet ihr damit machen?
Also, nix.
Gibt es irgendwas in eurem Beruf oder in dem, was euch interessiert, wo euch eine noch niedrigere Latenz oder so ein Netzwerk was helfen könnte?
Ja,
also in der Audioindustrie sind wir fertig.
GPS. Also einmessen von Punkten wäre zum Beispiel in der Baubranche sehr interessant.
Aber das wäre ja nur genauer und nicht schneller. Weil ob jetzt
schneller und genauer im gleichen
10 Fall. Sekunden auf meine Koordinaten wart oder 5.
Ja, eh, aber...
Ist die Wurst, sehen wir auch nicht. Also.
Ich habe gerade an Bier gedacht. die Meinung von den Leuten auf der genau. Baustelle.
Na, aber wenn du jetzt zum Beispiel rein mit GPS
aber die
GLONASS arbeitest, um eine Präzision unter einen Meter zu kriegen, brauchst mit GPS, brauchst, ich glaube, Hausnummer irgendwas, da brauchst ungefähr eine Stunde oder sowas. Da brauchst du einen Haufen
Satelliten. Was ist jetzt mit dem Galileo?
Also Genauigkeit.
Genauigkeit, ja. Weil Genauigkeit. Ist halt zeitbasierend, nicht Geschwindigkeit in dem Sinn, ja. Also Genauigkeit käme durch die geringeren Latenzen besser heraus. Hm.
Aber was ist jetzt mit Galileo? Gibt's
läuft das schon.
Ja.
Wie GLONASS.
Ja, aber das
ist auch in Verwendung, auch auf dem Handy vermutlich schon.
Nein.
Nicht?
Auf meinem alten Handy war es.
Auf dem alten Handy hast du es gehabt. GLONASS hast du jetzt auf dem 9A.
Ja, GLONASS ist mittlerweile fast überall drin.
GLONASS ist so wie GPS de facto. Ja. Ja, Galileo war halt heute noch recht, ein paar Satelliten hochzukriegen. Ne?
Ja, dafür schießen wir, nein, wurscht.
Was schießen wir?
Wir schießen eh schon lang nichts mehr.
Ja,
eh. Ist ja mal was aufgeschossen. Weiß ich nicht.
Ja, Wetterbeobachtungssatelliten. Ja. Aber ist auch eine coole Aktion.
Ja, eh. Aber
betreibt das dann der Elon Musk weiterhin? Also bleibt das in seiner Firma oder wird das dann...
Sehr gute Frage.
Hat er nein, schon den also es wird, sie gründen gerade eine eigene AG dafür, für das Starlink-Projekt. Und das wird so quasi von SpaceX wird das abgekoppelt.
Wie die Aktie schon?
Nein, gibt es noch nicht.
Gibt's die Aktie
schon? Gibt's noch nicht, aber die sind in Vorbereitung, was ich weiß.
Ja, das wird dann erst getradet, wenn das alles also
ist. Sie wollen dieses Jahr angeblich noch live gehen mit einem kleinen Teil einmal.
Okay. Ja. Schreibe mir gerade eine Notiz.
Na, aber habt ihr mitbekommen, die USA haben seit 9 Jahren oder sowas zum ersten Mal wieder Menschen hochgeschossen.
Ja, das heißt mitbekommen. Es war ein 6 Stunden Popcorn-Ereignis zu Hause.
Ja, der Elon Musk hat ja dort welche raufgeschickt.
Genau. Ja, und die SpaceX NASA, und NASA.
Ja. Ja. Ja.
Der letzte Army, der von den USA ausgestartet ist, war mit der Space Shuttle noch, ne? Mit der Atlantis, glaube ich, war das.
Na, von 9 Jahren? Nein.
10 Jahren.
10 Jahren.
Ja. Mhm. Been a while.
Und das Orgel war beim Stream war immer Launch America.
Genau, Launch America.
Ja. Und es war so inszeniert alles. Es war ja, unpackbar. Und diese Raumanzüge, also diese Anzüge, die die anhatten, das hat doch ausgeschaut wie ein schlechtes Computerspiel, oder?
Die sind von einem ganz berühmten, ich weiß den Namen leider nicht, aber Hollywood-Kostümdesigner gemacht worden.
Nein, wirklich? Ja. Die haben ausgeschaut?
Ja, die sind auch Hollywood-Kostüme.
Ja, aber das Michelin-Mantel von den 60er Jahren braucht der heutzutage echt kein Schwanz mehr, oder?
Naja, aber
das
waren ja keine Außenweltallanzüge.
Nein, die Orangenen.
Bist du sicher?
Ja.
Ja,
das okay, waren die Orangenen. Haben wir nicht gesehen.
Eben, die Orangenen waren die, mit denen sie raufgeflogen sind. Die weißen Michelin-Mandel sind die, die rausgehen dann im Weltall.
Genau. Aber
die Orangenen waren so quasi die Launch-Anzüge. Und das Interessante ist auch, wisst ihr, warum die Orangen waren?
Damit man sie leichter findet, wenn sie abstürzen.
Richtig.
Ja, es ist so.
Richtig. Also weil sie einfach so quasi...
Ja, gutes Gefühl, wenn man den anzieht. Ja. Ja.
Nein, der Punkt war, wenn die Kapsel runtergekommen ist und sie eben nicht ganz planmäßig runtergekommen ist, die haben noch nicht so quasi die Tracking-Möglichkeiten gehabt, die wir heute haben. Und deswegen haben die wirklich knallorange also angezogen. Ja, die haben die knallorange angezogen, damit sie sich einfach wiederfinden, die Leute. Und das brauchen sie heute nicht mehr. Und deswegen waren die Anzüge schneeweiß, ja.
Das heißt, wenn die da irgendwo in den Indischen Ozean hineinplanschen, dann hat man nicht gesagt, naja, ob sie einen orangenen Anzug an, genau. Das ist überhaupt kein Problem.
Das klappt sicher. Ja. Ich bin mir sicher, er leuchtet über 2 Kilometer. Ja.
Ich finde ja schön, dass bei dieser Raketenlandung der Donauwalzer gespielt worden ist. Ne? In Anlehnung an Kubrick 2001. Habt ihr das gesehen?
Nein.
Das habe ich nicht gesehen.
Nein? Ich glaube, das war ein Fake-Video, was du gesehen hast.
Nein, wirklich. Also wie diese Falcon 9 Rakete da wieder gelandet hat, ist Dings
gelaufen. Stimmt, wirklich?
Ja.
Ja. Das hat mir gehört zu meinen absoluten wichtigsten Lieblingsfilmen in meinem Leben irgendwie nicht getaugt.
Das erinnert mich jetzt wieder an Sabotage bei diesem depperten Star Trek Film. Aber egal. Mhm.
Aber ich habe eines der interessantesten Dinge habe ich gefunden, wie also bei dieser ganzen Launch America Übertragung, so quasi diese, weil es jetzt 2 Firmen waren, es war SpaceX gemeinsam mit NASA oder umgekehrt, und diese, also quasi diese Live-Bilder aus den Kontrollzentren. Bei SpaceX, ja, hast du nur irgendwie coole junge Leute mit T-Shirt oder offenen Hemd und
bei NASA alle grau.
Alle grau, nur Männer im Kontrollraum, ja, und die Möbel alle irgendwie aus Holz, das dort schon seit 40 Jahren steht. Großartig.
Naja, das ist ja der Grund, warum die NASA das vergeben hat, den Auftrag.
Ja, ne? Ja.
Müssen.
Aber gut, die waren halt auch einfach unterfinanziert, ein paar falsche Entscheidungen sind getroffen worden, Space Shuttle-Programme sind ins Leben gerufen worden, wo viele sagen, dass das die größte Fehlentscheidung war überhaupt, ja.
Aber
und.
Ich habe nur cool gefunden, wie der dieses, wie hat es geheißen, Dragon Crew
Dragon Crew.
Ja. Genau. Capsule. Beim Andocken, wo auf einmal die Klappe offen war.
Ja, ja.
Und das hat mich total an diesen einen James Bond Film erinnert.
Ja, wo die
quasi
Moonraker.
Moonraker, ja.
Ah, scheiße, geil, ja.
Moonraker.
Wo die andere schön. Rakete frisst oder
es was, so. Es war so, also für mich total absurd.
Ja.
Total absurd.
Elon Musk ist Goldfinger. Okay, war ein anderer Typ, aber trotzdem.
Das ist ja auf jeden Fall, ja. Also, aber es ist trotzdem cool, was da heute schon möglich ist. Also ich finde das total faszinierend.
Nein, ich finde das auch faszinierend und ich habe es mit meiner Tochter angeschaut. Und
ich wundere es eher in dem Bereich, dass da nicht viel mehr passiert ist in der Zwischenzeit. Weil wenn du jetzt überlegst, die Technologie des Space Shuttles ist einfach ist in die 60er Jahre gewesen, ne?
Die haben also angeblich, ich rede auch nur nach, was ich höre, aber da war die Finanzierung einfach nicht dafür da.
Ja, natürlich,
da.
Ja.
Und,
kein Interesse mehr.
Ja, und angeblich ist das schon auch ein wenig dem Trump zu verdanken und seiner vielleicht Naivität, keine Ahnung, dass einfach dieses ganze Space-Thema jetzt wieder viel, viel mehr Kohle bekommt.
Muss ich gerade stellen, Obama. Das hat der Obama initiiert, ja. Der Trump fängt momentan nur die Lorbeeren ab.
Ja, aber die Space Force hat schon der Trump
jetzt. Ja, gut.
Ja, die Space Force.
Ja,
aber da hat man auch schon einen anderen Idiot. War ein Schauspieler. Also okay, der Ding ist ja kein Schauspieler. Nein, das war der Reagan damals mit der SDI.
Mhm.
Von dem ist diese Space Army die erste Idee gekommen und der Trump hat das dann halt wieder aufgegriffen. Eh klar. Weil, so wie kleine Kinder halt die Comics lesen. Ne?
Ja.
Also so Driften, also jetzt nicht gute Comics. Ne?
Stell dir vor, du hakelst bei der Space Force.
Scheiß an, ja.
Ja, gut. Naja.
Ja gut, aber es war auf jeden Fall, also Launch America war cool.
Ja,
war schön zu beobachten, cool, dass sie wieder was tun.
Und ich habe es so cool gefunden, die haben sich in diese Kapsel reingesetzt, dann sitzen sie in diesen Sesseln und meine Tochter fängt dann, da ist ja links und rechts ist noch ein Sessel frei.
Mhm.
Und ich, ja, aber warum sind da keine Leute?
Corona.
Müssen einen Platz freilassen.
Ja, aber die sind ja nebeneinander gesessen.
Stimmt.
Krieg gleich eine Anzeige.
Corona.
Ihr seid jetzt beim letzten Spaceflight direkt nebeneinander gesessen.
Aber
ist der eingehalten worden.
Wisst ihr, was das wirklich Interessante ist? Also nein, wenn du
das wirklich Coole, Entschuldigung, ich wollte noch kurz eigentlich auf was anderes hinaus. Dann fahren sie diese Sesseln, also die bewegen sich dann noch, ja, damit sie diese depperten Bildschirme sehen.
Ich habe noch zwei lustige
Fragen. Warum muss, ich meine, warum, ja, wie auch immer.
Na, der Punkt aber du musst.
Schon klar, es ist bequemer zum Einsteigen und dann wirst du halt hochgefahren.
Genau. Und du musst dich hochfahren, damit die G-Force einfach angenehm ist.
Ja, schon klar. Ja. Und damit sie diese Bildschirme sehen. Ne?
Ja.
Ja.
Aber.
Warum hat der eine Brille angehabt?
Weil er darf.
Ja?
Ja, der ist aber auch mit dem Space Shuttle ist er schon mit Brille hochgeflogen.
Aber bei uns darf man nicht mal Hubschrauber fliegen mit Brille.
Ah, ist schon lange vorbei, die Geschichte.
Wirklich?
Ja, natürlich. Sogar in einem Eurofighter darfst du mit Brille einsteigen.
Nein.
Doch, mittlerweile schon lang.
Ich das war nur 9.
2002 oder irgendwas.
Nein, ich war nur 8,5 tauglich, weil ich eine Brille gehabt habe oder so. Ich
weiß, aber das wirklich Interessante. Aber das wirklich Interessante an der Kapsel ist, wie viel Platz die haben. Die haben ein Häusl an Bord.
Ja, die können sich
umziehen. Was, die haben eine Toilette?
Ja, ja, die haben sich umgezogen. Ja.
Wie viele waren da drin?
Zwei von vier Plätzen waren besetzt. Ja. Die haben Cargo mitgehabt. Ja. Unten drinnen noch.
Die haben eine Toilette?
Die haben eine Toilette.
Ich habe mir gedacht, die machen da so in die Windleine, so wie alle anderen.
Jetzt denkt man sich, ja, so quasi, wenn man irgendwie, ich meine, wenn sie am Weg rauf müssen, dann wahrscheinlich schon, dann haben sie eine Windel noch, aber
ja gut, die vier
Stunden. Ja, oder irgendein Saugzuzug oder irgendein
Strecker.
19.
Ja, aber
Stunden.
Ja, stimmt. Es waren 19.
Das schon, aber, ja,
aber da haben sie aufs Klo gehen können.
Aber ja irgendwann mal können sie wahrscheinlich. Es geht, glaube ich, nur um einen Start, um überhaupt einmal.
Weil das sind 3G oder 3,5G, da ist schon, da triffst du nie.
Ja.
Der trifft schon, aber du musst nur sehr präzise ausgerichtet sein.
Es kommt auf die Richtung drauf an.
Ja, eh.
Also
wenn irgendwas dazwischen einlegt,
ist es so. Aber ich sage, die Initialeinstellung. Dann
geht's von selbst auch.
Die Initialeinstellung
kriegst du nicht. Ja, aber es wird kein Wasserklo sein, oder?
Nein, aber
wo eine kleine Fliege drauf ist, am Pissoir.
Probieren Sie es zu treffen.
Der Vorteil ist, wenn es groß musst, bist du sehr schnell.
Alter, ich will ein Raumschiff mit Pissoir.
Entschuldigung, aber das wirklich Spannende ist, ja, also wenn man sich tatsächlich jetzt, wenn man alle Weltraumfilme im Kopf hat und Sci-Fi-Geschichten und Raumschiffe von dort, dann diese Kapsel angeschaut hat, dann denkt man sich, naja, ist irgendwie schon klein und schon eng. Ja, vor allem, wenn die Sitze aufgeben. Aber dann musst du dir ein Bild von den Sojus-Kapseln anschauen, wie die hochgeflogen sind. Ja. Also bitte danach googeln, das ist so geil. Die sitzen nämlich so quasi Knie bei der Brust, ja, Knie bei der Brust sitzen die da 20 Stunden drinnen und können nicht einmal ihren Kopf bewegen. Ja, die haben rund um sich lauter Zeug. Wahnsinn.
Ja. Oh Gott, ich sehe das gerade, was du beschreibst. Ja. Das ist wirklich
schön. Das ist brutal. Also, und, puh. Ja. Und ich habe noch eine. Ja,
aber der russische Traktor hat funktioniert. Das ist ja halt die Sache. Das
funktioniert bis heute.
Er funktioniert bis heute.
Das stimmt, das stimmt. Aber das ist halt.
Die Technologie hat sich seit der V2 nicht wirklich verändert. Ja. Also triebwerksmäßig und so Sachen. Die Ansteuerung ist natürlich deutlich besser worden oder irgendwas.
Trotzdem, jetzt gibt es halt einfach die Möglichkeit, dass du nicht mehr mit dem Lader, sondern mit dem Tesla ins Weltall kommst. Und da ist halt schon.
Ich würde sagen VW Caravelle, aber ist egal, ja, weil nur von den Ausmaßen her ist es schon was anderes, das SpaceX. Das ist also zwischen Lada und dann Tesla sehe ich keinen Unterschied von den Ausmaßen innen, wie Bequemlichkeit und so weiter. Ja. Sehe ich wirklich keinen. Ja klar, ich meine, du hast da super Touch-Display drin und hast, das ist ein Lada nicht, ja. Aber brauchst du nicht.
Da gibt's auch,
aber
gibt's
Platz auch, ne? Hast gleich viel wie jetzt im Tesla heutzutage. Aber um den Vergleich aufrechtzuerhalten, es ist schon ein Unterschied. Du hast jetzt Platz wie einen Klampus, ne? Und früher bist du einfach zu viert in einem VW-Käfer gesessen oder eben keine Ahnung, Lada Niva oder
zu viert auf der Rückbank.
Zu viert auf der Rückbank,
also, ja. Ich schaue mir gerade diese Fotos an, die sind erschütternd, wie eng das ist. Ich muss das nur noch einmal hier da streichen.
Ja, also, ein Formel 1-Cockpit ist da riesig dagegen.
Ja, oder gleich. Also, sagen wir es gleich.
Na, da kannst du die Füße ausstrecken.
Stimmt, ja, da hast du einen Unterschied. Da ist es doch ein Unterschied. Ja.
Einen Fun-Fact gibt es auch noch zu den quasi Anzügen, die sie gehabt haben. Sie haben auch deswegen die alten Anzüge nicht verwendet, weil die Handschuhe nicht Touchscreen-kompatibel sind. Also die Handschuhe haben natürlich so quasi auf diesen kapazitativen
Displays
funktionieren müssen.
Shall I turn on the hand, oder the glove mode, oder wie hat das geheißen?
Genau,
Glove mode. Glove mode.
Aber hätten die sie nicht so in Frankfurt da mitnehmen können? Das funktioniert ja auch, oder?
Das funktioniert.
Das sicher synthetisch.
Aber
synthetisch herstellen.
Wenn der bei 3,5 geht, ist der bei der Frankfurt dann da mitten durchreißt.
Und ja, und vor allem, wenn du dann überlegst, so Frankfurter, wie heißt denn das bei den Amis, ne?
Wiener,
ja. Wiener, put your Wiener on it. Aber Wiener heißt was anderes auch.
Ja.
Da kommt es zu furchtbaren Situationen, ja. Also
I just put my Wiener on it.
Und das live.
Und das live.
In HD.
SpaceXXX.
Da gibt es ja schon Crowdfunding-Dinge dafür, ne?
Für SpaceXXX. Was?
Ja.
Also putting really your Wiener on the display.
Ja, da hat's auch mal von um jetzt abzugleiten kurz, aber da hat es von Pornhub mal so quasi so ein Funding-Projekt gegeben. Du warst kurz weg, deswegen gleitet jetzt ab. Ein Funding-Projekt gegeben für den ersten quasi echten Weltraum.
Ja, specific,
Porno. Entschuldigung.
Ich glaube, das läuft nach wie vor.
Oder
das hat nur bis jetzt keiner gezogen. Ne?
Ja.
Na gut. Nein, aber was mich fasziniert hat, ich weiß jetzt nicht, worüber ihr gesprochen habt, weil ich kurz weg war.
Über kapazitative Handschuhe für die Touchscreens, die sie machen müssen.
Ich meine, schau dir mal an, Zeus-Kapsel, das sind lauter Schalterknöpfe, keine Ahnung was. Und die haben einfach verdammt 3 Touchscreens und das war's.
Ja, sicher.
Ja, aber das ist
2020.
Nein, natürlich. Aber ich habe das sehr cool gefunden.
Ich finde das von der Ausfallsicherheit, das russische Konzept, netter.
ISDN halt, ja.
Nein, ISDN ist mir fast zu brutal, da bin ich eher auf POTS, also da bin ich wirklich so aller 40er Jahre wirklich mit der Klinkenstecker eine stopfen.
Ich meine, das ist schon ein Problem, wenn das Ding bei 300 Kilometer meint, es braucht ein Software-Update. Ja.
Schießt einfach ein PTX-Terminal darauf.
Dann hast du ein Problem.
Ja.
The software update will be installed the next time the rocket is offline.
Nein, aber es war
kurz so hinterm Mond.
Und die Dragon-Kapsel ist ja auch die erste, wenn ich das richtig verstanden habe, die komplett selber docken kann, die ISS. Ja. Das ist voll automatisiert.
Du brauchst nichts mehr steuern. Ne?
Ja. Wirklich?
Die Leute haben vorher tatsächlich vorne mit dem Joystick
aber gearbeitet. Das haben sie ja schon mit den Supply.
Genau, ja, den Dragon, ja, genau. Da hat er schon oft angedockt, aber das ist eben die erste, die so quasi von selber.
Und ein Teil der Rakete ist wiederverwertet worden. Das darf man auch nicht von. I still love you.
Nein, ist nicht auf der I still love you gelandet.
Wo dann?
Auf der.
Irgend so ein Drohnenschiff.
Wie heißt das zweite Drohnen?
Keine Ahnung.
Read the fucking manual. Glaube ich, heißt es. Das zweite
Drohnen. Ist es gar nicht auf der I still. Ich habe gedacht, auf der, zuerst war die I love you und dann war die I still love you, oder?
Genau, die.
Das sind zwei Batschen, also sprich.
Die ist aber nicht mehr in Betrieb, die ist die Labio und ich glaube, read the fucking manual oder okay. So ist das dritte Drohnenschiff.
Aber bei der Live-Übertragung hat mir das Landen leider nicht gesehen. Weil
Das war nicht unterbrochen.
Doch.
Das war zum ersten Mal gar nicht unterbrochen.
Achso, nein, Livestream hat man es nicht gesehen.
Entschuldigung, du hast recht.
Weil es eben unterbrochen war.
Da hat ein Teil gefehlt.
Ja, genau.
Das ist normal, dass kurz bevor die Rakete aufsetzt, das Signal ausfällt. Weil es da einfach zu viele Störungen gibt, genau. Wegen der Rakete. Aber gestern oder vorgestern beim Starlink-Launch war die Landung in meiner Erinnerung zum ersten Mal komplett durchgehend.
Das kann sein.
Das verwechselte.
Ja. Ich finde das so schön.
Ich bin wirklich ein Riesenfan. Also ich schaue so quasi täglich auf YouTube, was im Boca Chica passiert. Mhm. Wo sie die.
Wobei du dich nicht so sehr für die Bewohner interessierst, nehme ich mal an.
Tief im Flight.
Die so scheißen gehen.
Tief im Flight, die ich nicht kenne.
Naja, klar.
Nein, aber was die dort basteln und wie die das basteln und wirklich basteln. Das ist ein großer Fan.
Aber habt ihr da, also mir geht es zumindest so, ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, dass das Elon Musk ist.
Ja.
Also,
wirklich?
Also deswegen kann ich mich da nicht so ganz einlassen, weil in meiner Kindheit Planetenbücher und Raketen gezeichnet. Ich habe erst letztes Wochenende ein gezeichnetes Space Shuttle von mir gefunden, eine Kinderzeichnung. Also ich war da immer, das ist genau das, was mein Ding ist. Ja. Also aber ich habe dann immer so dieses Ding, das macht der Elon Musk. Also irgendwie ist das für mich nicht der Richtige, der diese Traumfabrik da aufmacht.
Witzig,
weil deswegen schaue ich da eben nicht zu, wie du sagst, ich würde gern, aber irgendwie... Ich hält mich das ab.
Für mich ist das auch eher etwas, das in einer Institution gehört und nicht auf ad personam. Und der Elon Musk kriegt für so viel Ruhm für das Ganze ab, dass er eigentlich nicht verdient hat. Weil wenn du anschaust, dass Hütten wie SpaceX, klar hat er die Kohle gehabt, dass er es aufreißen kann und aufmachen kann. Aber er ist nicht die Intelligenz ja dahinter. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen unfair. Da bin ich komplett bei dir.
Bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also als Fanboy würde ich mich nicht bezeichnen, aber fast. Ja?
Nein, okay, you are.
Ja, definitiv. Nein, ich finde es schon faszinierend, wie ein Typ halt so einen Drive erzeugen kann und das hochzieht. Und wenn du dir ein bisschen so die Geschichte von SpaceX anschaust, das ist schon zum Großteil er.
Ja, weil er war zum rechten Zeitpunkt am rechten Platz. Das war alles. Ja, und der hat im rechten Moment richtig Geld gehabt. Ne?
Trau dich
weil er
mal
hat PayPal verdreht damals.
Aber trau dich mal.
Ja, aber der war so reich, dass es wehgetan hat. Der hat schon irgendwas machen müssen, dass er scheiße Kohle los wird.
Das stimmt ja gar nicht, dass der so reich war, dass es wehgetan hat. Also im Vergleich zu anderen.
Wie viel hat das SpaceX gegründet? Ich habe da letztens irgendwas gelesen, so einen Artikel mit knappe 100 bis 200 Millionen Euro adäquat.
Ja.
Hat er die Hütten gegründet und hat den NASA-Vertrag bekommen. Ja. Und ab dem Moment ist es in Wirklichkeit wurscht, ja, weil er hat einfach dargestellt, okay, ich habe genug Kohle, um Personal aufzustellen.
Aber das stimmt nicht. Die Firma hätte ihn, glaube ich, zwei oder dreimal fast das Knack gebrochen. Aber wirklich nachhaltig. Mit allem, was er hat. Ja. Und der Typ, also wirklich? der Typ ist technisch voll drin in dem Thema. Ja. Also der ist
klar, so quasi interessiert, also es ist nicht, und das alles macht,
glaube, aber
er ist nicht der Superwissenschaftler, er ist nicht der Dr. No oder irgendwas.
Ich glaube, es ist nicht nur ein Visitenkartentitel, dass er der Chefingenieur von den Dingen ist. Pah. Der hängt dort voll drin. Der hängt dort wirklich voll drin. Und der kann dir, wenn du dir wirklich lange Interviews mit Nerds anschaust von ihm, der erklärt dir Sachen bei der Rakete, der hat jede Zahl, der hat alle Daten, das ist irre.
Sprich, der hat nichts mehr zu tun gehabt, dass er sich irgendwie um sein Kernbusiness, das er schon längst verdraht hat oder so, was kümmern hat müssen und hat Zeit gehabt, sich darum zu kümmern. Also würde die auch nicht anders gehen. Ich zweifle nicht im geringsten daran, dass du der gleich gute Raketentechniker bist wie der Elon Musk.
Na,
du
brauchst nur an. Bezweifle ich stark.
Nein, ich meine, unter den gleichen Prämissen. Ja. Die Prämissen wären eben zum Beispiel, dass du zufälligerweise, weil es da irgendwann einmal passiert ist, PayPal gegründet hast und dann einen Haufen Geld gekriegt hast, nämlich 1,8 oder wie viele Milliarden oder so irgendwas. Und dann nimmst du ein Zehntel davon her und sagst, ich mache jetzt eine Raketenfirma für die ganzen Europäer, weil die haben das gerade am Tapet stehen. Das, ja, wir haben jetzt keine Flüge mehr rauf und Bipapo und sind dabei über völkerrechtliche Geschichten noch sozusagen mehr oder weniger verpflichtet, das zu machen und dies und das. Und ich glaube, dass du nach 5 Jahren Besitz von so einer Firma, ja, jedem erklären kannst, warum gibt's da hinten diese ganz lustigen, tollen, wie heißen diese Ausstoßnotes da, wo das,
also,
dass es jedem erklären kannst und jeden und jeder Nerd, der die Boots abschlägt.
Ich bin mir da nicht so sicher. Es gibt ja noch einen zweiten, wie heißt die zweite Rakete? ULA, die Firma ULA, deren Chef, der ist, erinnert mich sehr stark an den Musk, ja, weil er ist genauso ein Nerd. Das ist auch ein Milliardär, der auch wirklich, wirklich viel Kohle hat. Du, der ist da drinnen in der Geschichte, das glaubst du nicht.
Ja, das ist die Frage, was ist da früher gekommen? Das, die Henne oder das Ei? Ne? Ist er jetzt so ein Raketentechniker vorher gewesen und hat deswegen die Firma gegründet oder hat er sich einfach, so wie der Thomas zum Beispiel, ja, als kleines Kind schon Space Shuttle hingezeichnet und ist draufgekommen, Alter, ich habe momentan so viel Geld, dass es weh tut und ich kaufe mir jetzt ein Space Shuttle, damit ich es einfach beherrsche und so.
Ich will es zumindest so machen. Das ist für mich ein Jeff Bezos. Das ist für mich ein Bezos.
Ja, aber der Musk ist für mich in dem Fall nicht anders.
Na, das sind für mich Lichtjahre zwischen den zwei. Also ein Branson und ein Bezos, das sind die sagen, ich bin so reich, ich will das auch. Was der andere hat. Ich will jetzt auch eine Rakete.
Ja, okay. Und dann sehe ich den
und
Unterschied
Musk, bei Musk und der Chef.
Ich bin jetzt zufällig so reich.
Nein, nein. Aber der Punkt ist, wenn du dir seine Bio anschaust, das war so quasi vom College weg, war das irgendwie sein großer Plan, ja, in das Business zu kommen, ja, und also in das Raketenbusiness zu kommen. Und das ist für mich schon ein Riesenunterschied. Also das war
so total quasi außen vor gelassen, wird in der ganzen Geschichte ist der Kim Jong-un.
Der Arme.
Ich wollte auch Raketen haben.
Aber der ist ja eh
schon gestorben. Ich wollte eine Atomsprengkraft haben.
Der ist ja eh schon gestorben.
Nein, der
ist.
Habt ihr den Undocking-Simulator schon ausprobiert von SpaceX?
Nein, noch nicht. Noch nicht, aber das ist erschütternd, wie schlecht man da ist.
Die Geschichte dazu, es gibt einen Simulator, um von der
an die ISS anzudocken.
Genau.
Aber das war doch gerade Undocking.
Ja, auf Deutsch. Halb Deutsch, halb Englisch.
Ach so. Ja. Ich habe mir gedacht,
Undocking,
weil ich frage mich die ganze Zeit,
also nicht undocking.
Wie passiert es,
undocking,
wenn die da wieder einsteigen in die Kapsel und dann wegfliegen wollen? Was passiert dann?
Wir müssen beide den Schub einschalten. Die ISS und die Kapsel. Ja, natürlich, sonst geht es nicht aus. Physik.
Ja. Interessant.
Weil wenn du die Dings, die Raketen wegdruckt, dann
bleibt die Rakete
nicht die ISS, und die ISS fliegt.
Die ISS muss gar nichts tun. Die Kapsel macht die Lauda-Geschichte.
Die hat dann Umkehrschub.
Vor dem Motorradl auf den Gürtel. Und dann gibt es dann Kick ein in ein Auto, das neben dir fährt. Was passiert? Ist ein Döllen in dir oder fliegst du mit dem Motorradl um?
Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, mir haut auf die Schnauzen. Ja.
Genau, das ist der Punkt. Ne? Ja.
Nein, aber wenn die braucht ja nur ein bisschen Pft machen und dann...
Ja, beide machen Pft und dann trennen sie sich. Der eine bleibt, der macht genau die Hälfte von dem Pft, was notwendig ist, also sozusagen, wenn er es allein abstoßen versuchen würde. Oder die Hälfte vom Gewicht von der Kapsel. Und die Kapsel macht...
Ich überlege gerade, ob das die Sandra Bullock auch so gemacht hat.
Der Computer. Ich hab, ganz ehrlich, an den Film habe ich auch die ganze Zeit gedacht.
Ich liebe diesen Film.
Welchen?
Gravity.
Mhm. Ja, das ist schon gut, ja.
Das ist ein irre guter Film.
Bah. Wie auch immer, es ist so absurd. Ich hab mir diese Undock-Geschichte angeschaut und dann hat man den Typen in der ISS gesehen und der hat pausenlos sein iPad oder was auch immer es war, oder Lenovo ThinkPad oder halt irgendein Touch-Ding, ja, mit diesem komischen Arm, mit Saugnapf pauslos herumgetragen und irgendwo angepfiffen.
Es muss ja so nervig sein in der Schlaflosigkeit. Halleluja. Es muss so nervig sein. Schlafen ist, glaube ich, cool, halbwegs.
Glaubst du?
Ja, weiß ich nicht.
Ich glaube nicht, dass
es cool ist. Du hast keine Druckstellen, das ist schon angenehm.
Wohl, ich glaube schon, dass Schlafen in der Schwerelosigkeit sehr interessant ist.
Interessant schon, aber ob es cool ist, weiß ich nicht.
Du, auf jeden, ich glaub, so wie auf, du, wie du auf sagst, jeden 15 Euro Polster schlafst gut.
Ja. Ich glaube auch, ja, dass es so in dem Bereich ist. Das ließe sich wahrscheinlich simulieren in einem Pool oder so irgendwas, in einem gescheiten. Mit einer Maske. Mit
unter Wasser.
Ja. Ja, bist am nächsten dran. Ne?
Ja, ich. Ja.
Oder im, wie heißt der?
Im Parabelflug?
Vomit.
Ja, aber da mal einschlafen.
Vomit-Bomber, nein, irgendwie der hat so einen.
Vomit-Bomber, so, ja.
Ja, ich glaube, ja, so heißt der.
Ja. Ja,
na, der Parabelflug.
Ja, in der Parabelflug, ja. Okay.
Vomit zum Thema, weil sich die Leute ja, halt klar, übergeben. Ja. ja, also, ich meine, 6 Monate da oben sein, ich weiß ja nicht.
Und dann kommst du aber komplett degeneriert, ne?
Das ist, also das.
Aber auf der anderen Seite kannst du nicht so viel fressen, ne? Ja, wieder praktisch. Du kannst nicht einfach nebenan schnell einmal auf den Schweinsbraten gehen und das,
nein, das ist so.
Das heißt so.
Saufen ist auch nicht, gell?
Ja, saufen ist auch nicht.
Und rauchen schon
gar nicht. Aber kriegen nicht die Russen, kriegen die nicht, war da nicht irgendeine Geschichte? Die aber Russen haben es immer auf der Mir,
an Wodka gekauft
oder so. Nein, Rotwein hat es gegeben.
Wirklich?
Und zwar irgendwie eine bestimmte Dosis pro Woche oder so irgendwas haben sie gehabt. Ich glaube, ein Achtel oder sowas in der Woche, damit sie nicht auszucken.
Aus medizinischen Gründen.
Nein, damit sie nicht auszucken.
Also
ja, wegen den roten in der Woche, damit sie
ja, nicht auszucken. Ja, total bescheuert. Ja, den aber wenn du 6 Monate oben bleibst, da geht sich schon was aus.
Ich glaube.
Da geht sich schon am Lackscherer ordentlich auf Fetzen
aus. Ich glaube, wir werden alle schockiert, was für Scheiß die sich da drauf schicken lassen. Ja? Weil die haben immer so ein Kontingent an Scheiß, den sie sich raufschicken lassen können.
Ja.
Das sind die ärgsten Sachen oben, glaube ich.
Glaubst du?
Aber na, für mich, also das dieses ISS-Ding, das ist schon irgendwie so Ultimate Homeoffice. Das schon?
Die beste Meldung zu diesem Thema, SpaceX Manned Flight, war ja sowas. So, the first Americans after 10 years have left the planet.
Good American choice. Soil. Good choice. Ja. War eigentlich schon mal ein Schwarzer im Weltall?
Ja.
Ja? Ich wüsste es nicht.
Oder eine Schwarze.
Oder eine Schwarze. War eine, ja, eine Schwarze?
Ja.
Eine.
Ja, das schon. Das schon. Aber, ja. Na, wie auch immer. Ich habe es trotzdem cool gefunden. Und allein diese Klappe vorne hat mich total fertig gemacht. Das hat
hast so du den nicht gekannt?
Nein, wusste ich nicht. Das,
ja, die ist sehr Moonraker-mäßig.
Ja, ja.
Geil, ja.
Jetzt muss ich wieder. Das war so ein Film, wo ich mir, wie jeder James-Bond-Film, ja, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt ist er aus, war okay der Film. Und dann beginnt der zweite Teil vom Film, der eigentlich kaum was mit dem ersten zu tun hat. Und dann denkst du so, und jetzt ist er aus. Und dann ist der dritte Teil, ja, wo sie dann quasi irgendwo im Weltraum sind.
Ja, 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 komplett absurd. Komplett absurd.
Aber Thomas, hast du, weil es mir vorher gerade eingefallen ist, hast du Gravity, ja, hast du gesehen? Ja.
Ja, und ja.
Und hast du es in Atmos, in 7.1, in...
Ich habe es in Atmos gesehen, ja.
Sehr geil.
Ich habe also Teile vom Gravity-Material sind offizielles Dolby-Promo-Material.
Eben, denke ich mir.
Und wirklich? Das habe ich im Studio und da haut es da wirklich die Nerven raus. Also nein, das ist wirklich gut.
Vor allem, du hast wirklich Silence und dann hast du irgendein Fenster knackt, ja. Irgendwo hast du einen kleinen Glasriss oder sowas.
Also das ist was bei Gravity ist und was aber in circa 3.500 Raumschiff- und Weltallfilmen eben nicht gemacht worden ist. Es ist einfach Gusch im Weltall.
Genau.
Da ist einfach nichts. Also das hat er vor der Kubrick bei 2001 gemacht und dazwischen immer den Donauwalzer gespielt, aber da ist auch nichts im Weltall. Und das ist bei Gravity eben auch so. Der Kontrast ist großartig. Also das macht das Sounddesign von dem Film aus.
Ja, und, aber da kennst du hoffentlich schon die Serie, wie heißt sie? Verdammt.
Übrigens zur vorherigen Frage, Schwarze,
ich rechne gleich nach.
14:2. Also 14 Menschen in Summe und 2 Frauen davon.
Mhm. Ich schaue auch gerade, ja. Aber am Mond war noch kein schwarzer Astronaut, gell?
Nein. Nein.
Nein.
Am Mond waren nur weiße Männer.
Ja, boah.
Gut.
Was ist das? Ich schaue gerade, wie die eine Serie heißt. Wie heißt die Serie? Die Weltraumserie, die aktuelle?
UFO.
Orville?
Nein, UFO.
Großartige nicht Serie. Die
Orville. Ja,
Wahnsinnsserie.
Mein UFO Programm, warte, na Dings.
Ihr kennt die, das ist gut.
Ja, ja, UFO ist super.
Die Hoher.
Shadow.
Ich hatte mal ein Matchbox-Auto von diesem UFO-Auto, das da herumgefahren ist. Wow.
Das hast du?
Nein, das hatte ich mal.
Ich zahle viel Geld dafür. Ja, ich mein,
aber das Auto gab es ja wirklich.
Ja, ja, klar. Ja.
War das nicht ein Fiat? Nein, Fiat war es keiner.
Simca, oder?
Oder Simca? Ja, Simca.
Ich glaube, es war Simca. Ich bin mir nicht sicher. Simca Matra oder ja, irgendein schräges Gefährt.
Thomas,
war das,
ja? Die Expanse.
Also die Expanse.
Die Expanse, das ist im Weltraum auch leise. Und das ist okay, auch wirklich gut. Das ist Audio.
Das ist, doch, das ist Netflix-Serie.
Ist Prime. Ist auf Prime.
Ach so, na dann.
Die Expanse, also... Wenn du irgendwie so im Sci-Fi-Thema ein bisschen drin bist, schau dir die an, du wirst sie lieben. Das ist die beste Weltraumdarstellung, also Sci-Fi-Weltraumdarstellung, die es bis jetzt gegeben hat. Das ist unerreicht.
Wirklich?
Unerreicht, ja.
Okay.
Was Gehkräfte betrifft, was Abbremsen betrifft, was Kurskorrekturen, Kursberechnungen, Sound im Weltall, Raumschiff-Designs, ja. Also die Raumschiffe sind nicht horizontal designt, sondern vertikal, ja. Weltraumgefechte, Einschusslöcher, Wahnsinn.
Okay. Also zweite Notiz des Tages, Starlink-Aktien kaufen
die Expanse.
Und die Expanse anschauen.
Nein, anschauen. Großartig. Es wird dann ein bisschen abgedreht, so ab der dritten Staffel, aber auch das ist okay, weil alles andere ist wirklich physikalisch so immer noch so eine Gratwanderung, eben nicht drüber. Ja. Mhm. Mhm. Also quasi dieses Energie von PK, da wird sie in die Expanse alle in der Sekunde zerreißen. Ja.
Okay.
Den da stehe ich aber auch mein dazu. Arsch.
Also. Ja. So.
Best, ganz kurz, Matthias, bevor ja, du ein Thema nur anschneidest. Best Lieblings-Science-Fiction-Film, jetzt muss man schon die Runde
fahren. Ja, nein,
also,
nein.
Wir haben jetzt gerade die Expanse. Mhm. Also ich sage 2001 und 30 Jahre später Moon.
Ja, Moon ist geil.
Auch großartig.
Ja, ja.
Bernhard?
Ja, absolut dabei. Moon.
Auch Moon, bester Science-Fiction-Film?
Nein, bester
Also auch technisch korrekt oder so? Also quasi bester, nicht jetzt.
Nein, bei 2001 unterschreibe ich. Also 2001 ist wirklich unschlagbar. Und jetzt eigentlich eine neue Entdeckung von den Serien her oder sowas. Ich finde die Orwell extrem geil.
Ist auch sehr gut.
Wirklich gut, ja. Ja. Weil es einfach, ich meine, man muss dazu sagen, das ist, wie soll man sagen, diese menschliche Komponente plötzlich reinbringt. Die ganze Staffel oder die erste Staffel beginnt damit, dass sich der Captain, also der Seth MacFarlane, scheiden lässt. Das ist einfach ein geiler Start für eine verdammte Sci-Fi-Serie.
Matthias, bestes Sci-Fi?
Keine Ahnung.
Auf der Leinwand?
Dann würde ich noch Iron Sky Teil 2 und 3 in den Topf werfen. Ja. Wo im zweiten Teil die Nazis auf der dunklen Seite des Mondes ihre Basis haben, ja. Ihre Zuflucht.
Das ist ja beim ersten auch schon,
oder? Oder ja. Ist es am Ende
ist es schon
des,
beim
am
ersten?
Ende des am ersten?
Ende vom ersten ist
es. Achso, nein, es gibt keinen dritten Teil. Ich weiß
es nicht. Es gibt den zweiten, ersten und zweiten gibt es.
Genau, und vom zweiten Teil flüchten sie dann von der dunklen Seite des Mondes.
Richtung Mars?
Nein, Richtung Erdkern.
Nein, dann bist du beim ersten.
Nein, ist der zweite.
Das Ende vom zweiten Teil, da flüchten sie Richtung Mars. Nein. Das ist der rote Planet.
Ende vom zweiten. Ende
ja,
vom zweiten.
Ende vom richtig. Zweiten, da fliegt genau. Der rote Planet und wo dann wirklich siehst du dahin fliegen über der Dings und das ist hammersichelförmige Siedlung am Mars. Ja. Der rote Planet, Nano. Ziemlich gut.
Okay. Schon gut. Schon
ich habe beide gesehen und ich kann mich an beide kaum mehr erinnern. Ich weiß nur noch, beim zweiten kommt dieser der Dinosaurier vor.
Blondie.
An den ersten kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe beide komplett blöd gefunden.
Ja, sie sind doch auf das ausgelegt.
Ich darf
ja,
sie nicht mit den Kindern schauen.
Nein.
Ich verstehe ja. Aber ich warte auf den Tag, wo ich es endlich schauen kann. Ja. Mit ihnen. Und das alte Leibach-Fan ist natürlich ja, super, gut. Die Filmmusik. Ja, nicht. Maschine.
Ja, gut, was haben wir noch für Themen?
Naja, wenn wir schon dabei sind, ich habe so in den letzten zwei Wochen mal Binge-Watching-mäßig, jetzt weiß ich ja, dass es Binge-Watching gibt. Upload angeschaut.
Und empfehlenswert.
Und ich war, ja. Ich bin total angefressen, dass es die zweite Staffel noch nicht gibt. Und das macht mich ein bisschen unrund.
Du kannst es mit Altered Carbon kannst du es überbrücken.
Was ist das?
Da gibt es zwei Staffeln. Ähnliche Idee.
Okay.
Ähnliche Idee.
Thomas, kennst du Upload?
Nein, gar nicht. Nein. Ist das auch Amazon wahrscheinlich?
Ist Amazon Prime. Ja, Amazon Prime. Ja, steig von Netflix auf Amazon Prime
um. Ich habe auch kein Netflix.
Oder gönn dir.
Oder gönn's dir, genau.
Gönn's dir doch einen Monat. Nein, also ich bin manchmal Netflix-Mitnutzer bei meiner Freundin und habe letztens meine Liste durchgeschaut und ich habe ausschließlich Raumschiff Enterprise oder Original Series zum Kochen geschaut.
Okay.
Ich koche ausschließlich zu Raumschiff Enterprise.
Finde ich sehr geil, aber da reden wir von Next Generation, ne?
Nein, Original.
Du kochst zu Original?
So. Ja. Aha. Tatsächlich, ja. Also so, zumindest wäre in den letzten 88 Tagen Homeoffice
in den letzten hier im Land
habe ich zu vier Staffeln Raumschiff Enterprise gekocht.
Nicht schlecht.
Tja.
Ja, also deswegen, ich habe kein Amazon, deswegen. Aber Matthias, Entschuldige, du warst bei Upload.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es cool ist, aber ich habe es zumindest witzig gefunden.
Die Idee ist ja
interessant. Es geht darum, dass sich Leute quasi in die Cloud hochladen lassen können, sage ich jetzt mal so. Aber sie sterben dann halt auch wirklich.
Es wird sozusagen der gesamte Kopf eingescannt und sämtliche Atome und ihre Informationen sozusagen in diesem Scan-Vorgang übertragen. Nachteil? Der Kopf ist halt weg vom Körper.
Ne? Genau.
Dadurch ist der Körper tot.
Genau. Und
es wird so quasi das Hirn wird übertragen.
Ja, und alle Erinnerungen, also doch, alle Informationen.
Der Kopf ist weg, ja, ja. Aber aus der.
Ums Hirn geht es natürlich. Also
es geht um den,
also niemand
den Körper, musst du terminieren. Niemand
interessiert sich für die Gehörknöchel.
Ja.
Und das sind einfach teilweise Sachen dabei, die einerseits witzig sind und andererseits, wo du denkst so,
bedenklich.
Ja, kann schon sein. Ne? Und andere Leute können sich dann halt mit VR-Brille in diesen Raum irgendwie reinprojizieren lassen und die interagieren dann halt miteinander halt mit den Leuten, die da halt
so quasi die rein, gestorben sind, die abgedreht
worden sind. Rein transformiert worden sind, aber echt, also quasi reale Leute können halt mit VR da drinnen auch interagieren.
Und umgekehrt, also du kannst auch so quasi als hochgeladener Mensch bei deinem eigenen Begräbnis anwesend sein.
Zum Beispiel, oder halt anrufen.
Den Stream schaust du halt einfach an.
Oder genau.
Bist dabei.
Genau.
Den Videocall.
Und das ist einfach komplett, ich habe einfach die Umsetzung teilweise sehr gut gefunden.
Mhm. Ditto, ja.
Also es war, ja, also
es gibt da halt immer wieder
so
totale schräge Sachen.
Es ist grundsätzlich ein bisschen cheesy, das Ganze. Ja?
Natürlich ist es cheesy.
Aber die Ideen, die da drin sind, sind wirklich gut.
Ja.
Ja, also
zum Beispiel, es gibt da eben immer wieder diese Situation, dass zum einen kostet das einmal prinzipiell. Es geht immer um Kohle. Also wenn du da hochgeladen werden willst, das kostet erst einmal ein Vermögen, dich hochzuladen lassen. Ist aber noch nicht vorbei. Du brauchst dort auch immer noch Geld, obwohl du nur virtuell sozusagen vorhanden
bist. Es erinnert mich ein bisschen an Second Life.
Ja, voll. Es ist
Second Live, du kaufst in Umsetzung. Da die Haare, du kaufst da das Gewand, du kaufst da die Haut, du kaufst da was auch immer.
Deine Befähigungen, du kaufst da auch zum Beispiel Erweiterung deiner Befähigungen. Es gibt da zum Beispiel eine Frau, die sich das beim Scannen halt machen hat lassen, dass sie ihre Füße auch hinter den Kopf bekommt. Ja. So Sachen halt, ne? Aber auf der anderen Seite ist sie halt nur schwarz-weiß drinnen, weil es das letzte Foto von ihr ist aus den
50er-Jahren
gewesen.
Das
war halt schwarz-weiß. Ne? Und die anderen, die halt mehr Kohle haben, sind halt den Farb drinnen oder irgendwas in der
Regel. Ja, sie haben so quasi das hergenommen, was es heute schon bei Spielen gibt. Also du kannst ja bei einem Computerspiel wegen so einem AAA-Scheiß-Titel, kannst du dir so quasi die Hardware-Copy kaufen oder du kannst dir das Goldpaket, das Silberpaket, das Platinumpaket und so weiter kaufen.
Genau.
Dann brauchst du, um das Ding zu spielen, noch ein Jahresabo. Ja? Ja. Und dann hast du in dem Ding auch noch Lootboxen und Micropayment.
Genau.
Ja? Und genau das alles packen sie dort irgendwie rein.
Ja. 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 Und das ist schon.
Es ist abgefahren.
Es ist erschreckend.
Es ist einfach abgefahren.
Ja, was ist die Lösung von dem Ganzen?
Na,
die,
keine
selber hosten.
Ja, ganz ja, ehrlich, genau, das genau ist darum es, geht's.
Genau darum geht's.
Das ist Teil
genau
des Plots. Ja. Das ist auch Teil
also
des Plots.
Ja, ja,
ja,
ja,
okay. Teil des ja, Plots, ja. Ja.
Aber wer zahlt, dann, wer zahlt dann meine Backblaze-Rechnungen, wenn ich nicht mehr bin?
Genau.
Also, ja. Die Freundin, die dich liebt. Ja.
Oder kontrollieren will.
Oder kontrollieren will oder was auch immer. Ja. Also gibt es ganz viele Varianten. Und das, oder die Familie, die ihr kleines Kind verloren hat, und der war halt 6 oder sowas, und eigentlich ist er dann mittlerweile 18, aber hat halt immer noch, ich sage jetzt mal, den Avatar in dieser komischen Cloud, was auch immer, von einem 6-Jährigen.
Weil die Eltern daran festhalten wollen, das Kind aber in so quasi in der Wolke reift und älter wird.
Genau.
Ja.
Also es
gibt sehr bizarre Konzepte sind da drin.
Ja, voll.
Also darf ich euch da eine Filmempfehlung auch abgeben? Mhm. Da fällt mir gerade ein, ich habe letztes Jahr an einem Film gearbeitet, der heißt Robolove, von einer österreichischen Regisseurin. Und da spricht die Natasha Witte-Moore, eine meiner Meinung nach völlig geisteskranke Amerikanerin, die sehr philosophisch über Transhumanismus spricht. Also die auch sagt, in den nächsten Jahren werden wir uns eben hochladen können. Wir werden ein digitales Backup von uns machen, so wie die Time Machine jeden Tag unseren Dokumenteordner backupt, unser ganzes System, werden wir transhuman sein können. Also wenn man ein bisschen verfolgt, was die Frau quatscht, dann wird einem übel. Aber ich glaube, genau aus dem ist diese Serie entstanden. Also das erinnert mich total an das, was die sagt.
Kommt genau auf das.
Klingt genau so, ja.
Ich kann nur ganz große Werbung machen für den Film Robolove, weil der auf der einen Seite solche Ideen darstellt, wie von der Moore, also wir laden uns hoch und es dauert nicht mehr lang. Und auf der anderen Seite, wie weit sind Roboter jetzt gerade und künstliche Intelligenz jetzt gerade? Also da geht es um diesen Japaner, der sich selber nachgebaut hat, und diese Dinger quietschen halt noch schrecklich vor sich hin. Ja? Also es geht um diese realistische Spanne zwischen diesen, also zwischen Wunsch und Realismus, der gerade ist. Ja? Also gibt's auch als Stream gerade, also schaut euch den an, ja, und glaubt nichts, was Natasha Witte-Moore sagt. Das sind meine zwei Sätze.
Gibt es ein interessantes Interview mit dem, wie heißt der? Warte mal kurz. Ich weiß es nicht. Mit Elon Musk. Entschuldigung. Um den Kreis zu schließen, der nach seinen Aussagen verwendet er 15% seiner Zeit für eine Firma von ihm, die Neuralink heißt, wo sie ja so quasi genau das oder so quasi die ersten Schritte dorthin unternehmen wollen, ja. So quasi, dass du ein Implantat hast, so quasi eine Schnittstelle zwischen deinem Gehirn und Internet.
Ja.
Ja. Ja, und die wollen dieses Jahr, wollen sie noch ein großes Announcement machen zu dem Thema. Also könnte durchaus interessant werden. Kannst du zumindest einmal recht schnell googeln.
Er ist so Computer-Brain-Interface.
Genau. Ja.
Oder Brain-Computer-Interface, was auch immer.
Ja, die sollen schon recht weit sein.
Ja, man sieht ja teilweise, können blinde Leute, wenn man irgendwas einsetzt, auf einmal zumindest einmal Schatten wahrnehmen, ja, und sonstige Geschichten.
Also, nein, es ist so, er erzählt dann auch so, die ersten Anwendungen von dem Ding wären einfach... Da geht es dann darum, einfach Krankheiten oder so quasi Fehlfunktionen im Körper zu lösen. Mhm. Ja? Ob das jetzt Parkinson oder sonst was ist. Ja? Das ist so quasi die Phase 1 von dem Projekt. Die Phase 2 ist dann wirklich so quasi, dass du interagieren kannst mit irgendwelchen Online-Diensten.
Ja.
Und darüber hinaus wird es dann noch irre.
Mit Starlink.
Ja,
ja. Ja.
Ja, es wäre schon nett.
Ja, aber Bornhard vom Arsch gesagt.
Ach so, ja.
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 Na, wenn du nicht an Starlink angebunden bist, gehst halt dann ein bisschen langsamer. Ja, also dann brauchst du halt auch ein bisschen länger für die Antworten. Und
ja. So. Also, schau der Upload an. Es geht genau um diese Geschichten. Ja.
Okay.
Also,
jetzt habe ich auch einen Frosch im Hals.
Ja.
Ich kann wirklich Interview, 2 Stunden Interview, Elon Musk, Joe Rogan, zum Thema Neuralink. Sehr spannend. Das ist nicht das, wo sie kiffen gemeinsam, sondern das andere.
Ah ja, okay. Ja. Gut. Ich habe noch irgendwas Lustiges. Roboterstaubsauger funktionieren nicht mehr, weil es ein Cloud-Problem gibt. Ja. Leckt's mich doch alle am Arsch. Ja,
hat der Adobe auch letzte Woche, ne?
Was? Haben die auch Staubsauger?
Na, aber ein Problem, nichts mehr gegangen, weil der Cloud nicht funktioniert
hat. Adobe hat jeden Tag irgendein Problem. Aber ja, darüber aber reden wir in der Folge 53, wie wir Adobe setzen können.
Ja, gut. Aber ich meine, ich kaufe mir einen geschissenen Staubsauger-Roboter, ja, und kann ihn teilweise nicht mehr bedienen, weil diese geschissene Cloud nicht funktioniert.
Aber wofür braucht er die jetzt da beim aktiven Dienst?
Damit du übers Handy das dem Ding sagen kann, jetzt saugen. Ja?
Auch wenn ich davor stehe.
Ja.
Ja, geht immer über
Frankfurt. Alter Schwede.
Also, ja, aber das ist Failure by Design. Ich meine,
so ist es.
Also, ich meine, so
ja, aber das ist so quasi Smart Home grundsätzlich.
Genau.
Ja. Ja. Smart Home. Ja. Smart Home grundsätzlich ist also meine Lampen sagen mir seit 6 Monaten, dass sie bald nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen werden.
Nein.
Ich habe schon Angst vor dem Tag. Nein.
Was?
Lichter? Also meine Lichter, ja.
Entweder Lichter. Es wird ganz hell, Tag und Nacht, oder dunkel, Tag und Nacht.
Es geht nur noch rot. Tut uns leid. Ab 31. August nur noch rot. Nein.
Du das Sau. Licht. Nur mehr Rotlicht, du Sau.
Nein, ich kann sie schon noch verwenden, ich kann sie ein- und ausschalten, ja. Aber so quasi mit der Hardware, also mit so quasi dem, mit der Bridge, mit diesem, wie auch immer das Ding heißt, die ich zu Hause habe, da stellen sie den Support ein und das heißt, 80% der Funktionen fallen einmal weg.
So Closed Source?
Geofencer.
Eine Lautsprecherfirma hat das doch jetzt auch gerade gemacht, so Netzwerklautsprecher,
die. Ja, genau, Sonos hat das, ich glaube, Sonos hat
ja, das ja, auch genau, gemacht. Genau.
Ja, Sonos und Philips mit Hue und so weiter.
Ich habe eine Zuhörerzuschrift bekommen jetzt live, muss ich kurz vorlesen, von einer Zuhörerin, die, glaube ich, nicht genannt, oder doch genannt wird, nehmt einen Besen.
Richtig, ja. Ja. Ich habe einen.
Danke. Und sie hat völlig recht, ja. Sie
ja,
hat absolut recht, ja.
Ich habe einen Staubsaugerroboter aus so der zweiten Generation. Also das waren die noch nicht in der Cloud sind, aber saugen konnten. Ja.
Ja.
Und der ist jetzt auch irgendwie 2 Jahre ist der geparkt gestanden und hat nichts gemacht, weil einfach der Akku kaputt war. Ja. Und jetzt habe ich einfach den Akku getauscht.
Nein.
Ja.
Du traust
also, das war irgendwie.
Dass nein, du gegen geplante
Obsoleszenzfrage ist. Super Design, okay. muss ich loben. Also iRobot ist das Ding. Super Design zum Servicieren. Du kannst das Ding komplett zerlegen. Total einfach. Keine Spezialschraubenzieher, gar nichts. Das ist Design, dass du das wirklich servicieren kannst. Akku
Was ist denn eingesetzt? Ein 9-Volt-Block und geht wieder, oder was?
Nein, das ist von einem Dritthersteller, der Akku. Ja. Dritthersteller, Akku rein und rennt wieder. Wie am ersten Tag. Was ich übrigens auch jetzt Corona-bedingt, weil man hat ja Zeit, auch bei einem iPhone gemacht habe. Akku getauscht.
Nein.
Ja. Ich habe mich drüber getraut. Ist super. Du um 16 Euro ein iPhone 6S reanimiert.
Mit Föhn und so? Also so
ohne Föhn.
Ohne
Föhn.
Echt? Nein? Ich habe das mit Föhn. Das mit ganz klebrige.
Nein, es ist schon geklebt. Es ist schon geklebt, aber ein Kit, wo alles dabei ist, also von Anleitung über alle Schraubenzieher, über alle Clips, alle Dings, 16 Euro und der Akku hat jetzt sogar 200 mAh mehr als im Original. Ich war total stolz auf mich. Ich war so stolz auf mich, dass ich das erzählt habe, dass ich 3-mal Video-Copilot schon gespielt habe, jetzt in meinem Umfeld mit iPhone 6S Akku tauschen.
Nein, ich habe mich von dem Handy reparieren schon wieder verabschiedet. Das ist alles
aber man hat jetzt Zeit und Ding und.
Ja, du bist in Kurzarbeit leider.
In Kurzarbeit, ja.
Ich nicht.
Ich habe sogar meine Autoscheibe repariert. Also die ist mir runtergefallen.
Die ist die Autoscheibe runtergefallen? Also
ja, jetzt
die Seitenscheiben ist aus dem Motor rausgefallen, oder?
Ja, der Seilzug innen ist auch gerissen. Oder ausgefallen aus dem Aufrollmechanismus. Und der dritte innerhalb von 1,5 Jahren. Danke, VW. danke. Und den habe ich jetzt auch selber tauscht.
Nicht schlecht.
Na? Auto ist echt was Einfaches. Das sind nur
kurze Seitenfenster.
Nein, das sind nur irgendwelche Plastikclips. Klick, 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 kuck, kuck. Und zerlegt ist das Auto. Fragen wir, wie das zusammenhaltet, aber ja.
Tja.
Gut, Entschuldigung.
Na, passt schon. eines wäre ich noch los. Gestern wurde Self-HTML 25 Jahre alt.
Ja.
Und ganz ehrlich.
Wir sind alte Schweine.
Wie geil ist das?
Das ist schon sehr geil. Das ist schon sehr geil.
Thomas, kennst du Self-HTML?
Ja, ja, natürlich. Ich kann auch sagen, dass mein komplettes HTML-Wissen auf dieser Seite passt.
Ich bin stolz
auf dich. Nur auf konkreten Abfragen.
Ja.
Also tatsächlich. Also das ist bei mir der zweite Bildungsweg und also ich finde das immer noch super.
Also erstens einmal immer noch, das ist echt auch cool, aber ich habe dort Stunden verbracht.
Ich habe sogar so weit getrieben, dass ich das Ding runtergeladen habe.
Ja.
Und auf meinem Rechner hatte, damit ich schneller Sachen
finde. Ja. Ja.
Weil das Internet also so lang.
Also wirklich?
Nein, einfach Self-HTML. Einfach die HTML-Seiten zum Durchklicken runtergeladen.
Das konnte man runterladen.
Das war die Idee. Weil die Internetverbindung einfach so kacke war, dass wenn du schnell was gesucht hast, dass das lokal besser funktioniert hat.
How do I put an animated GIF on my start page?
25 Jahre.
Ja,
das ist schon.
Ist da nicht jünger?
Ja.
Nein, eh nicht, aber.
Und bis heute, kann kaum einer korrektes HTML schreiben.
Na gut. Wer kann heutzutage schon korrektes E-Mail schreiben?
Nein, du kannst es heute
nicht. Wer kann heute noch korrekte E-Mails schreiben? Ja,
ja, keiner.
Ja.
Hauptsache die Signatur passt.
Die HTML-Signatur.
Ja, wo dann ein Bild eingebunden ist, das auf irgendeinem geschissenen, schwindligen Server liegt und keine Ahnung was.
Kommt meine GIF-Animation an, wenn ich dir eine E-Mail schicke?
In Webmail-Clients mittlerweile schon.
Nein,
ich habe da
eben
jetzt
nicht im Webmail-Client
was Lustiges gemacht. Ich habe da auf den Mail-Servern für die Firma eine ziemlich harte Restriktion eingeführt. Es unabhängig von den klassischen, üblichen, verdächtigen Formaten.
Hast du die Emojis rausgehauen?
Nein, ich habe DocX, Doc und XLSX und XLS gesperrt.
Na servus.
Das ist interessant, das ist wirklich interessant. Ja. Ich habe unsere Benutzer darauf hingewiesen im Vorfeld, habe geschrieben, es ist ab demnächst nicht mehr möglich und das wird nicht mehr sein. Die erste Frage war, wieso? Meine erste Antwort war darauf, wir veröffentlichen oder geben nichts heraus, was bearbeitbar ist, aber unter unserem Namen laufen würde. Und der Doc, das du ausschickst, wo drinnen steht, Firmenname XY und so weiter, und die gibt es jemandem anderen zu bearbeiten, ist ein Problem. Ist eigentlich ein rechtliches Problem und auch vom Ablauf ein Problem. Ja. Und wenn irgendjemand was herschicken will, dass wir ihm sein Formular ausfüllen, ja, ist es eine ungerechtfertigte Übertragung der Arbeit. Warum soll ich seine Arbeit machen? Er hat das verdammte Zettel auszufüllen, nicht ich. Ne?
Und darf ich fragen, habt ihr einen vernünftigen PDF-Workflow, wo die Dinge wirklich sperrt und signiert und so weiter?
Hängt davon ab, was wir machen. Also nachdem wir ein Ziviltechnikerbüro sind, müssen wir eine gewisse Sachen halt signieren und ordentlich signieren. Und wir gehen auch dementsprechend raus. Ja. Sachen, wo es relativ wurscht ist, gehen die PDFs unverschlüsselt, unblockiert oder was auch immer oder bearbeitbar raus. Ja.
Okay.
Bleibt schon noch so. Es ist in erster Linie den Makrogeschichten gewidmet. Ne?
Ja. Na, ja, eben zum Thema bearbeitbar, ich hab letztens erst wieder ein PDF bekommen, das ist so klassisch halt von irgendjemandem, der nicht so affin ist, was das Ganze betrifft, der einfach das Word-Dokument netterweise in ein PDF konvertiert und dann rüberschickt und halt quasi ein Formular, aber das hat natürlich keine Formularfelder und so weiter und so fort angelegt. Und mein Workflow ist dann immer, dass ich so quasi, ich mache das Ding im Acrobat auf und schalte auf Bearbeiten um und schreibe meine Sachen einfach dazu. Ja. Speicherst und schickst zurück.
Nein, zum einen ist es so, dass ich eigentlich das Kommando der Geschäftsführung schon vor 6 Jahren bekommen habe. Wir lassen keine Docs mehr raus. Wir lassen sowas nicht mehr zu. Ja. Jetzt lassen wir es aber herein nicht mehr kommen. Ja. Und das Interessante ist dran, wie problemlos das gegangen ist.
Ihr habt so viel weniger Arbeit jetzt.
Nein, also, im Gegenteil. Ich habe seit dem Umstellen von der ganzen Geschichte, das war Mitte April bis heute, sind exakt 8 DocX dahergeschickt worden. Cool. Und die 8-Dog-Gigs waren tatsächlich so Verlagerung der Arbeit, also ungerechtfertigte Verlagerung der Arbeit. Ja. Und ja, wir nehmen das nicht mehr an und dies und das. Ja, super. Kannst du mir jetzt sagen, was sie ausfüllen sollen? Ja, wie viel hast du denn zum Ausfüllen? Ja, 2 Zeilen. Wie ist denn der Firmenname von euch? Steht in der E-Mail-Signatur. Und die FN-Bar hat die noch. Ja, steht auch in der 7 in der E-Mail-Signatur. Ja. Ja, warum habe ich das früher nicht gesehen? Wahrscheinlich hast du es nicht gelesen.
Ja.
Na, aber ja, finde ich einen guten Move, ja.
Ich meine, es ist schwierig auf der einen Seite, weil es gibt dann hin und wieder doch so Geschichten.
Aber es stirbt sowieso aus.
Nein, E-Mail
stirbt. Nein, das gehört in.
Nein, E-Mail aber. Nicht. Aber
das E-Mail oder was?
Office-Dokumente sterben.
Office-Dokumente wandern in die Cloud.
Das ist alles in der
Cloud. Die wandern in die Cloud.
Ja. Wandern in die
Cloud. Also, sie werden zum Link einfach.
Genau,
sie
werden zum Link
anstatt also
zum
Doc. Entweder Google Docs oder
Office 365.
Oder 365 oder eben nicht proprietäre Geschichten. Was ist das Nextcloud? Was haben die da? Die haben das LibreOffice-Zeugs.
OnlyOffice.
Only Office, ja, genau. Only Office und so Sachen. Und diese Sachen werden immer mehr in die Cloud verschoben. Ja.
Ja, ich bin nicht der Antichrist unter den Office-Nutzern. Also ich habe ein Word hier nur, um vernünftige Anführungszeichen zu haben für Designs. Also bei mir ist auf jedem Rechner, auf dem ich jemals gearbeitet habe, ist so immer so ein Word offen. Mit dem mache ich das Word auf. 2 Anführungszeichen und die kopiere ich dann in irgendein Designprogramm, weil die das nicht kennen. Ja. Und ich mir den ASCII-Code aber nicht merken kann. Also auf jeden Rechner, der von mir
das auch. Anführungszeichen unten und das heißt, oben.
Und das heißt, dafür ist eine Office 365-Lizenz quasi. Ne?
Nein, das ist.
Ist ja verpflichtend.
Das ist das Microsoft Office 2003. Das,
ja, ja.
Das ist auf meinem Rechner drauf.
Ah, das ist noch drauf, ja.
Das ist drauf und keiner weiß woher. Serials.ws.
Das sagen nicht Siri.
Entschuldigung. Na, auf jeden Fall. Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Office 365 Account. Und ich meine, das ist ja wirklich, die Software ist 1:1 das gleiche. Mhm. Ob die jetzt im Tab läuft oder als Executable am Rechner, wen juckt's?
Bei der Nextcloud 19, also.
Aber
bei
du bist das sowieso sehr.
Bei der Nextcloud 19 ist das OmniOffice wirklich mit, ohne dass du am Server auf Command Line irgendwo rumklicksen musst, sondern das kannst du wirklich aus der Web-Oberfläche installieren und das läuft. Und das ist schon was. Das ist schon sehr praktisch. Ja.
Ja. Zur Nextcloud muss ich auch alle Daumen nach oben zeigen. Also
schon, oder?
Mir empfohlen. Also die
ist echt
super. Ich bin so glücklich mit dem Ding, das ist ein Wahnsinn. Also die läuft. Seit ich sie aufgesetzt habe, jetzt mittlerweile für mehrere Leute auf mehreren Projekten, die viel miteinander teilen, wirklich toll. Also kann man nur wirklich empfehlen.
Echt. Wir verwenden das im Firmenkontext, also wirklich für Planlieferungen oder Zulieferungen. Mhm. Eben seit ich habe angefangen mit der OnCloud davor. Ja.
OnCloud, ja.
Und
ja.
Wie der Frank Kalitschek dann den Fork gemacht hat, bin sofort mitgegangen, weil das war mir klar, warum das so ist, dass er forken muss. Weil das ist halt von irgendeinem Venture Capital aufgekauft worden und die wollten einfach auf brutal Kohle rauskneten oder so irgendwas. Widerlich. Und da ist klar, dass er ausgestiegen ist. Mhm. Und wirklich Hut ab und Daumen hoch und tausend Dank an den Kerl, dass er das durchgezogen hat, weil er hat das zusammengebracht, dass anscheinend, dass sich die Hütte finanzieren kann, weil die leben und arbeiten nach wie vor davon. Ja. Also die Leute kaufen gern die Supportverträge im Gegensatz zu OnCloud, wo du sagst, okay, damit du mitspielen darfst, musst du mal einzahlen. Mhm. Das hat er echt gut auf die Reihe gebracht. Und ich meine, wie das deutsche BSI drauf aufgesprungen ist, damit war für mich das klar, dass das durchziehen wird. Und
es übrigens, es gibt auch das tolle Nextcloud Talk.
Ja. Unglaublich gute Software.
Und da haben sie jetzt.
Peer-to-Peer-Videocall?
Ja, genau. Ja. Und das war ja die Open-Source-Variante, also die freie Variante war ja eigentlich auf 4 Clients, was auch immer, beschränkt. Und das haben sie jetzt mittlerweile freigegeben.
Ja, auch das, ja.
Dass quasi mehr als 4 wirklich auch mittun können. Mhm. Und. Finde ich einen coolen Move.
Ja, war also elegant eben angelegt.
Und das Ding kann mit, das ist ein Web-Client, ein Mail-Client drinnen in Wahrheit, wenn du willst. Also du kannst in Wahrheit komplett deine komplette Büroarbeit in diesem Ding abbilden.
Mhm. Ja. Kalenderserver.
Kalender.
Mailserver.
Tasks, was auch immer.
Kontakte.
Files, Kontakte, alles.
Messaging kam es noch nicht drinnen.
Doch.
Quasi Slack
Talk, oder so ähnliches. Talk oder, oder über XMPP. Cool. Und diverse Geschichten.
Sehr cool.
Ja. Na, das ist wirklich, also es ist ein komplettes Replacement für alle Google-Sachen zum Beispiel. Also wenn du wenn du so ein mutiger Kerl bist, dass du auf Lineage-OS gehst oder so irgendwas und sagst, okay, bleib wirklich Google-Services außen vor, ich nehme F-Droid als App-Store oder irgendwas, wo die Nextcloud glücklicherweise drinnen ist. Die Nextcloud-App, die eben das für die macht, eben die Kalenderkontakte, mhm. Mail-Synchronisation, wenn du es willst oder sowas, das funktioniert wirklich hervorragend. Also das ist, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, irgendeine Google-Sachen zu führen. Ja.
Ja.
Kurz ist es trotzdem F-Droid, bitte kurz.
F-Droid, ja.
F-Droid. Kurz erklären.
Das ist ein freier Open-Source-App-Store. Also entsprechend
in der Android-Welt.
Google, in der Android-Welt.
Okay,
ja.
Das
wäre, bei Apple ist aber auch Zettel, sowas ähnliches.
Cydia.
Wie?
Cydia.
Cydia, ja.
Ja, genau, ja.
Das gibt es noch?
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich weiß, dass die aktuellen iPhones jetzt wieder jailbreakbar sind, angeblich.
Okay. Wieder nicht mehr. Schon wieder vorbei.
Ist schon wieder vorbei.
Damit.
Ja, ey.
Naja.
Ja. Ich habe noch was Schönes gelesen, um so quasi da das Gegenteil herzuzeigen, ja, über Zoom. Ja, und Zoom ist eh schon zu Recht ordentlich gepeitscht worden. Aber ich meine, die haben echt die Nerven, so quasi eine Meldung rauszulassen, der CEO, dass sie so quasi, ja, für die Business- und Bezahlversion
gibt es End-to-End,
gibt's End-to-End und für alle anderen nicht.
Und warum nicht?
Damit das FBI mithören kann.
Ja. Wortwörtlich. Ja.
Wortwörtlich.
Also das damit, haben sie zugegeben, oder?
Ja,
das haben
sie nicht der zugegeben, Geschäftsführer sagt wortwörtlich, sie wollen nicht, dass Zoom für kriminelle Geschichten missbraucht wird und deswegen ist die Gratis-Version nicht mehr End-to-End verschlüsselt.
Nein, nicht mehr, war sie.
Wird niemals End-to-End verschlüsselt sein, um so quasi Ermittlungsbehörden ein leichtes Spiel daraus zu machen.
Ja, aber das ist ja keine Kritik, die ihr jetzt äußert. Der ist wenigstens ehrlich.
Der ist wenigstens ehrlich, das stimmt.
Ich meine,
so hätte ich es noch nicht gesehen.
Das ist einfach ehrlich, oder?
Das ist ein Trottel, aber er ist ehrlich, ja.
Ich meine, es ist doch ein Unterschied, ob wir miteinander reden und ich meine, seit Wochenenden sitze ich in Zoom-Konferenzen irgendwie, ja. Und denke und sage allen, naja, könnte man nicht was anderes nehmen, weil irgendwie, es ist ja schon, es wird ja gemunkelt und so. Ich bin doch eigentlich froh, wenn sich der Typ hinsetzt und sagt, wenn es nicht so ist,
ja.
Kehrt ja, der FBI.
Also, es ist doch eigentlich nur.
Nein, es ist der
bringt mich dazu, einen Pro-Account zu kaufen.
Ja, in Wirklichkeit, ja.
Also, das, bei mir wirkt nein,
das, ja. Das, ich glaube, das spannend, ja. Ist auch die Marketing-Schiene.
War das jetzt die Weinflaschen, Thomas?
Nein, ich glaube, das war der Whisky, oder?
Weil das war Fump. Es war ein eindeutiges Fump.
Ja, nein, das war ein schöner Single Malt.
Ah ja.
Bastardo. Ich hätte irgendeinen tschechischen.
Ja, danke. Ein tschechischen Single Malt.
Single war es jetzt nicht so. Und ob Malt war es ja auch nicht. Aber es steht Whisky.
Aber drauf. Was Gebranntes auf alle Fälle.
Das Etikett ist am Tintenstrahldrucker gedruckt. Auch halbe Düse immer so verstopft.
Damals hat es noch keinen Tintenstrahler gegeben.
Also alt ist er schon.
Nein, nur die Etiketten. Die ist irgendwann einmal in einem Zuge eines 5-Jahres-Plans in den 60ern gedruckt worden.
Ja, genau. So.
Aber also, um zurückzukommen, also Zoom geht jetzt gar nicht. Jitsi haben wir jetzt ein paar Mal ausprobiert, hat ja sehr gut funktioniert.
Ja, aber Jitsi ist sonst? Halt auch nicht end-to-end verschlüsselt.
Noch nicht.
Was gäbe es dann?
Sicher, also, oder?
Was würdet ihr machen?
Ich glaube nicht.
Ich meine gerade, dass Jitsi die ganze Zeit behauptet, dass sie end-to-end
sind. Oh ja, Jitsi ist
sicher, Jitsi ist
end-to-end. Nein, nur, ich glaube nur, wenn es zwei Teilnehmer gibt. Wenn es eine Gruppe ist.
Ja, dann, wie sollst du das dann machen?
Na, gehen tut das schon.
Geht auch, nur da blast keine Leitung und kein Rechner.
Genau.
Na, aber wie sollst du das machen? Von der Idee her, wenn ich 30 Teilnehmer habe, das heißt, ich brauche dann sozusagen 60 Keys auf die Art.
Dann brauchst du Beefy-Hardware, die das irgendwie wieder entschlüsselt.
Ja, vor allem muss es dann irgendwas, muss es dann zentral machen.
Ja, ja.
Also von dem her, ja. Gruppen sind immer schwierig.
Ja, klar.
Wenn jeder Rechner 30 Streams
das meine ich eben,
entschlüsseln muss.
Wäre interessant, ja.
Da hast du ein paar Zimmerbrände in der Stadt.
Und synchron ist es beim Weiteren immer.
Ja. Nein. Ich meine, gehst du jetzt direkt über die Jitsi-Server selbst, oder? Jitsi oder nicht keine. Die eigenen?
Ja, auch die eigenen.
Natürlich, ja.
Ja, stimmt. Ja.
Auch die eigenen Gruppen sind schwierig.
Ja, klar. Mhm. Ja, klar. Nein, bei Zoom bleibt in Wirklichkeit nur eins zu sagen. Das ist halt dieser alte klassische Spruch, der in Wirklichkeit für Facebook, Google etc. gegolten hat. Ja, if it's free, wie war das denn? You are the good.
Ja, dann also bist du die Ware.
Ja, dann bist du die Ware. Ne? Ja. Und wer jetzt Interesse hat, die Ware zu kaufen, wahre Information ist natürlich in erster Linie für so Hüten eben wie FBI, bla bla, interessant. Ne?
Oder Werbung.
Oder Werbung. Ja,
oder wird genau. Spürt man auch oder sonst.
Ja.
Naja.
Eine Geschichte noch, was mich irgendwie sehr fasziniert hat, auf eine Weise. eBay.
Gibt's noch immer.
Achso. Gibt's noch immer. Und es ist Scannen deinen
Yo.
Rechner. Mach's nämlich auf offene Ports.
Ja.
Und sie tun zwei. Also du rufst die Webseite auf.
Du rufst einfach eBay auf, hast du zufällig einen Chrome oder einen Firefox installiert, drückst auf F12, dann kriegst du diese Admin-Konsole, gehst auf die Netzwerk, heißt das glaube ich dann, oder Network, also den Tab in diesem
Developer. Ja, ich mach das jetzt mal.
Ja, deswegen also, sage ich es halt langsam.
Chrome.
Druckst auf F12, also ich, ne?
Also
ist es F12?
Ich glaube, es ist
F12, ja. Also
F12 oder die Developer-Konsole.
Du musst
ja, genau,
auf deiner Touchbar
eine ganze Leiste mit Tabs und eine davon heißt Network, glaube ich, oder so. Ja, genau. Und du klickst auf Network und dann rufst eBay auf. Und wenn du dann unten reinschaust in die ganzen, in dieses Log sozusagen, was er alles aufgerufen hat, dann wirst du entdecken, dass er die Adresse 127.001 aufruft, mit diversen Ports. Einer davon ist 5900, also sprich VNC. Und der checkt einfach ab, was für eine Ports du offen hast lokal. eBay hat sich dazu noch nicht geäußert, wenn ich mich recht erinnere.
Doch, haben sie schon.
Was ist der Hintergrund?
Sie haben gesagt, na, Hintergrund haben sie nicht gesagt.
Ja, das meine ich, also geäußert, was der Hintergrund
ist. Sie haben nur gesagt, sie machen es.
Sie machen es, ja. Und wenn man sich aber anschaut, was für Ports der abgreift oder abscannt, merkt man schon relativ deutlich, wohin die Reise geht, meine ich. Weil es geht darum zu schauen, was hast du installiert, was ist auf deiner Maschine vorhanden. Und dementsprechend, und da haben sie schon was geäußert, sie haben gesagt, sie wollen damit herausfinden versuchen, was deine Interessen sind. Weil das können sie aufgrund der installierten Software herausfinden. Und, hast du schon gesehen?
Ich werde noch nicht ganz schlau aus der Anzeige, aber im Moment nicht.
Ein bisschen runterscrollen
drück wahrscheinlich. Drück nochmal F5 oder Command R. Ja,
du musst filtern wahrscheinlich auch, oder?
Nein,
also ich habe jetzt, hab jetzt hier Name, Status, Initiator und ein Waterfall-Diagramm.
Ja, genau.
Und da
beim Namen müsstest du jetzt einige Adressen sehen mit irgendwelchen Ports.
Eben mit 127.001.
Oder Localhost.
Oder Localhost kann der sein, ja.
Wir drücken nochmal Command R, also Reload.
Apfel R.
Apfel R, Entschuldigung. Ja. Aber es ist ja Command.
Danke,
oder?
Danke für die Übersetzung. Das
heißt Apfel.
Propeller.
Vielleicht haben sie es mittlerweile
auch wieder, erinnern?
Vielleicht haben sie es mittlerweile auch wieder abgedreht, keine Ahnung. Ja.
Also nein, vielleicht mache ich da jetzt was falsch. Ich sehe es wirklich im Moment nicht. Bitte probiert das auf eurer Seite auch einmal. Vielleicht hat mein Pi-Hole was dagegen. Nein, dem ist das wurscht.
Nein, dem ist das wurscht, weil
das bekommt das gar nicht mit. Das ist 127.01, das ist eine Local-Adresse. Also das wird ja gar nicht einmal zum Router kommen.
Also ich habe da nur Typ, nein, Status 200. JPEGs werden abgerufen. Nö.
Also ich rufe da jetzt einmal die Dings auf, Network, und dann mache ich nochmal ein Reload. Und
aber ist das spannend, nicht eigentlich auch performance-intensiv dann?
Ich mein, glaube, sie haben es abgedreht.
Die Adresse, die da reinkommt,
ein
Ports-Scan zu machen.
Wirkt so.
Na, sie haben es abgedreht, glaube ich. Weil ich bekomme da jetzt auch nichts mehr. Aber eine Zeit lang haben sie versucht, nämlich lustigerweise über WebSocket,
ja.
also quasi per JavaScript am Localhost, also quasi auf deinem Client, Ports abzurufen und zu schauen, ob es einen Connect gibt.
Sicher mit JavaScript, weil das haben sie im Google Tag Manager drin gehabt wahrscheinlich.
Nein. Und
aber welches verwertbares Interesse suggeriert jetzt ein bestimmter offener Port?
Also
dieser Kunde ist fähig, ein VPN zu verwenden.
Dieser
Kunde hat es geschafft, einen
So-und-so-Server aufzusetzen. Ich glaube, es gibt, ist nur eine Vermutung, es gibt wahrscheinlich extrem viele eBay-Farmen.
Ich glaube, du hast das Netzteil wieder angesteckt.
Die ja, habe ich, weil ich war nur noch auf 2%.
Okay.
Ich glaube, es gibt extrem viele eBay-Farmen, wo halt irgendwelche Rechner irgendwas tun und die halt per Remote, Desktop, was auch immer, bedient werden.
Identifizierbarer, ne?
Um einfach irgendwelche Automatismen zum Thema, wir bieten jetzt einmal mit. Ja?
Mhm. Also eBay hat sicher...
Und dann zu sagen, okay, das Ding bedient quasi eigentlich wirklich einen Browser.
Mhm. Stell dir mal vor, wie viele Hunderttausende Euro oder nicht mehr eBay in Hosting und Co. Investieren muss, um die ganzen Bots zu bedienen.
Ja,
Das ist genau crazy wahrscheinlich, ja, diese Zahl. Was da in den, ich meine, überleg, wie lange eBay am Markt ist, ja. Was da an unkontrollierten Robotern unterwegs ist, ja, die deren Infrastruktur belasten. Ja, und die zu identifizieren, macht schon Sinn. Ja. Und wenn das ein Weg ist, ist der zwar nicht sehr schön für den normalen End-User, aber aus ihrer Sicht macht er voll Sinn. Ja,
ja klar. Ah, ich weiß nicht.
Weil ich brauche allein schauen, bei uns in den Rubriken-Services, ich weiß es nicht genau, ich bin nicht tief drin im Thema, ja, aber was da an den Rubriken für Roboter andocken und die Seite scannen und sich Daten ziehen und. Und da Requests abfeuern, das ist gewaltig. Und das ist bei eBay sicher ein ordentlicher Faktor obendrauf. Ja,
ja, es ist halt einfach so, es ist unschön.
Es ist unschön, aber ich verstehe das aus Ihrer Sicht, dass Sie irgendwie identifizieren wollen, so quasi, was ist tatsächlich ein Zugriff, der mir was bringt als Betreiber? Und was ist einfach nur irgendein Schrott?
Ja.
Der
aber dann würde ich das nicht machen, dass ich dann sozusagen, weil diese Boardscans, das sind gewesen, so von der Erinnerung her ungefähr 50 Stück. Ne? Ich glaube, das kreierte mit 3 oder so.
Vielleicht, aber wenn die mit genau dem Skript, keine Ahnung, im Jahr 50 Millionen Dollar sparen können,
klar,
weil sie einfach Bots sperren, identifizieren können, was auch immer,
dann machen sie das auch.
Und ja, da klar, ja, gehen ja sie über Leichen, das ist ihnen komplett wurscht. Und das kann ich schon nachvollziehen, ja.
Ja, schon, ja. Nein, es ist Sache. I don't trust eBay.
Ja, also du, ich habe damals ein eBay-Konto erstellt, einmal. Du hast ja noch den Brief gekriegt zum Verifizieren und so weiter und so fort. Ich habe, glaube ich, einmal was über eBay ersteigert, aber das war's.
Nein, ich war
also ich habe mehr Kickstarter-Projekte finanziert, als ich auf eBay
unterwegs. Ich war da sehr aktiv, also ich habe da auch Sniper eingesetzt und alles drum und dran. Für mich war es einfach insofern wichtig, ich habe damals recht viel Visuals und so Zeugs gemacht und wollte halt einfach so ausgeschiedene Hardware aus Videostudios haben. Nicht?
Mhm.
Und zu den Teilen war einfach ein hohes Interesse vorhanden.
Und da hat es nur de facto eBay gegeben.
Du hast de facto nur über eBay was besorgen können. Ich meine, teilweise war das schon sehr spannend, also irgendwie so ein Panasonic WXJAVE5 Mischer oder so irgendwas, ein totaler Home-Schaß, ja. SVHS als höchste Auflösung, aber super als Club-Visuals-Mixer oder so irgendwas, mit einem Sniper um 30 Euro kriegt. Ne?
Mhm.
Halt beschissenerweise dazu halt noch einen Verstärker von Denon und noch irgendeinen komischen Equalizer von Technics oder sowas, die uralt waren. Ja.
Und
so, da so geht sich schon was aus.
So ein Garage-Sale-Shit, ja.
Und aber den, passt den, alles aber in den iPad rein.
Ja, und den depperten Mixer habe ich um 550 wieder verdraht. Ne. Nachdem ich ihn 2 Jahre durch Clubs gezahlt habe und der mit Bier voll gesaugt war. Ne.
Das erhöht die Leistung.
Also ich glaube, Schnäppchen kannst du jetzt da keine mehr machen.
Nein,
ich sehe das so im Pro-Audio-Bereich, da schon so teure Sachen immer noch über eBay laufen, einfach auch wegen Käuferschutz und solchen Sachen. Ja. Aber billig ist es auch nicht mehr.
Nein, überhaupt
aber, nicht. Aber ich verfolge halt den Markt, was jetzt teure Mikrofone angeht oder mal hier Instrumente oder so. Da werden die Sachen schon gelistet.
Ja.
Autoteile.
Aber wie ist das zum Beispiel?
Autoteile.
Ja. Will haben, ist für mich sozusagen, super. Jetzt nicht für mich, sondern ich betrachte das ein bisschen als den Ersatz über eBay, weil eBay war halt global betrachtet, Willhaben ist halt wirklich auf Österreich zurückgeschnitten oder irgendwas in die Richtung. Dafür hast du halt den Vorteil, dass du es halt im Notfall, weiß ich nicht, fährst zwei Bezirke weiter und holst halt Kafel, ne?
Also ich kann Willhaben nur Daumen hoch. Ich habe in der Corona-Zeit, also zwei Wochen nach dem Lockdown sogar, also wo wirklich keiner irgendwo hin wollte, ein circa 2 Meter langes, an die 30, 40 Kilo schweres Mischpult in die Südsteiermark verkauft. Mhm. Und der hat sich's abgeholt.
Ja.
Also wir haben mit vollen Schutzmasken dieses Mischpult aus dem Studio rausgeschoben, weil er sich so darauf gefreut hat, sich in der Corona-Zeit damit zu beschäftigen. Also
ja. Das
ist echt hingehaut, muss man sagen.
Also ich meine, der Unterschied ist halt das, dass du eben zum Beispiel im Gegensatz zum eBay jetzt, du kannst schon ein Schnäppchen machen, ne? Aber du kannst es halt nicht sozusagen wegsnipen, jemand anderen, wo es halt um die Auktion geht oder sowas. Das ist halt was anderes. Ja? Ich meine, Willhaben könnte man auch sagen, so was letzter Preis.
Ne? Genau, das ist das Auktionssystem von Willhaben. Ja. Was letzter Preis?
Steht da. Nie wieder Rückmeldung.
Aber also, zurück, die Abzockerei war schon groß. Also es waren ja, also kurz nach dem Lockdown war ja Webcams circa so viel wert wie ein Philharmoniker.
Webcams, Nintendo Switch und Klopapier.
Wahnsinn. Das waren Wahnsinn. So
die also, drei.
Gern.
Also gern. Ich hab
erst später, vier. Aber gern. Ja. Und Isopop.
Isopop.
Isopop an Null.
Ja.
Nicht zum Verkaufen auf eBay.
Interessant.
Amazon 6 Wochen Lieferzeit.
6 Wochen, wirklich? Ja. Echt?
Weißt ich habe 2 Liter bestellt und nicht einmal wegen der Debattenscheiß Corona-Kacke, sondern weil es einfach für den 3D-Drucker und fürs Putzen von Elektronik braucht. 6 Wochen.
Ich wollte eine Kamera kaufen, die Listenpreis 69 Euro war, weil ich für die Fachhochschule Fernunterricht gemacht habe. Und die war dann auf über 280 Euro im Schluss.
Ja.
Und eine depperte Logitech HD irgendwas Kamera, ja.
Ich wollte mir, und das fällt in dein Fachgebiet, Thomas, ich wollte mir von Rode den Procaster, das Procaster-Mikrofon kaufen, komplett vergriffen. Hast du nirgends bekommen. Ja.
Das ist das mit USB, gell? Oder ist das oder ist
nein,
das
XLR? XLR.
Ach so, okay.
Das Procaster ist
das XLR. Das USB-Mikrofon war total ausverkauft.
Ja. Aber da müssen wir eh nochmal so quasi offline reden.
Ja. Da kriegst du eine Produktberatung.
Ob Procaster oder Schuhe oder ich weiß es nicht.
Obwohl, das würde ich eher fast schon online auch machen.
Ja, na, es ist schwierig. Ich bin dann sehr schnell abgedriftet auf YouTube in einen Typen, der die besten 60 Mikrofone über 2 Stunden lang testet. Echt gut. Ja, aber
über den YouTube-Code.
Ja, nein, aber, ja, okay, aber er hat dann, dazu. Ja, natürlich über den YouTube-Codec.
6 Stunden lang, 1, 2, 1, 2.
Ja, ja, tatsächlich. Und mit allen 60 Modellen. Und dann alle 60 Modelle so quasi eine Gitarre einspielen. Und dann alle 60 Modelle in einen Verstärker rein. Und alle 60 Modelle in Ding und Ding und Ding und Ding. Du hattest dann, wirklich so viel Zeit, oder?
Dann alles.
Das habe ich immer in der Nacht. Während die Stadt schläft.
Während die Stadt schlägt.
Knechte ich mich mit YouTube.
Aber ich möchte also nochmal trotzdem ein bisschen zurückkommen. Ich wäre auf die Idee nie gekommen, über WebSocket eines Browsers den lokalen Client abzuschnurchen, welche Ports offen sind. Das ist für mich total erschreckend.
Aber Programmierer finden immer Lösungen auf Anforderungen, oder?
Aber allein auf die Idee zu. Also ich wäre leider nicht auf die Idee gekommen.
Das glaube ich schon.
Aber es ist so glasklar.
Das glaube ich schon. Mit der richtigen Anforderung kommst
und
du auf die Idee.
In Wahrheit kann das jede Webseite machen. Du bekommst das nicht mit.
Ja. Klar. Ja.
Und das finde ich furchtbar.
Kein Draht. Da müssen die Browserhersteller irgendwas dagegen machen.
Das ist
aber wir haben kurz, wie du nicht da warst, haben wir kurz geredet, warum eBay das macht. Ja.
Ja.
Und also ich kann das geschäftlich eben schon nachvollziehen, wenn sie damit Bots identifizieren können. Ja.
Ich kann das auch voll nachvollziehen, definitiv.
Ja.
Aber
ethisch ist es nicht, also ethisch.
Ethisch ist es wurscht, aber ethisch, ja.
Das N war dem Bier geschuldet.
Ich finde das ganz, ganz furchtbar.
Das ist tief. Das ist für mich in Wirklichkeit ein Grund, das auf die Firewall in einer Blocklist zu stellen, so eine Scheiße. Weil der Nächste, der eBay verwenden will, der soll das bitte von zu Hause aus machen.
Und habt ihr geschaut, ist das tatsächlich eBay selbst gewesen oder ja, irgendein Webservice?
Nein, eBay selber.
Ja.
Weil heutzutage besteht ja perverserweise eine Website nicht mehr aus der Website,
sondern irgendein Skript irgendwoher.
48 anderen Diensten, die über Tag Manager eingebunden sind, die irgendwas tracken, irgendwas analysieren, ein Userverhalten messen, sonst was. Ja. Erschreckenderweise.
Das kommt noch dazu, ne? Weil in Wahrheit kann es jeder machen.
Ja.
Und das
ist so ein widerwärtiges Luder.
Ja, ein widerwärtiges Luder.
Um es mit einem aktuellen Schimpfwort
zu belegen. Ja, weil wenn zum Beispiel irgendein ein Dienst wie, keine Ahnung, Facebook das für einen Tag aktiviert, um zu schauen, so quasi, was geht so, und bei jeder Like-Button auf der ganzen Welt, ich meine, gehen eh schon zurück, diese Einbindungen, ja, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, nimm YouTube-Videos her, ja, die mit iFrame eingebunden sind, auf der ganzen Welt, auf allen Webseiten.
Apropos iFrame.
Ja.
Da bin ich mich auch, keine Ahnung, heute drauf gestoßen. Der Chrome. Ich gehe auf eine Webseite, klicke irgendwo hin, rechte Maustaste, und will auf Untersuchen gehen, um die Developer-Geschichte aufzurufen. Und da war früher, gab es dann immer Seitenquelltext in dem Kontextmenü mit rechter Maustaste. Und drunter, und das gibt es noch immer natürlich, ist dann Frame-Quelltext anzeichen und Frame neu laden. Wenn ich nicht auf einen Frame geklickt habe mit der rechten Maustaste, war das immer ausgegraut.
Wahrscheinlich, ja.
Weil es eben kein Frame ist. Meiner Meinung nach, seit heute, also mir ist es erst heute aufgefallen, kann man das immer anklicken.
Weil
wurscht, ob es ein Frame ist oder nicht.
Weil er das aktuelle Ding so quasi als Frame identifiziert. Also auch eine normale Seite, die ich kann.
Genau.
Ja.
Und du hast den Rechner schon einmal neu gestartet?
Ja.
Und war immer noch das gleiche? Okay. War dumme Frage, aber.
Das stört mich extrem.
Ja.
Weil ich nicht mitbekomme, weil so habe ich sofort mitbekommen, okay, das ist ein iFrame oder was auch immer. Jetzt bekomme ich das nicht mehr mit, weil es ist einfach.
Ja, aber das verschwimmt ja sowieso immer mehr und mehr.
Ja, aber.
Mit Web Components und Co.
Nein, aber das. Es geht eine Info verloren für mich.
Das ist schon richtig, ja.
Und ich prangere das an.
Ja, ich bin sowieso, also iFrames sind sowieso die Pest.
Das schon, aber dann wusste ich zumindest, das ist ein iFrame. Jetzt ist das auf jeder Seite wurscht, das ist eine Index-HTML, wo nur HTML drin ist, wo kein Frame drinnen ist, und er schreibt, ich kann immer noch anklicken, Frame-Quelltext anzeigen.
Ja.
Das ist wieder das Fump.
Ja. Thomas.
Na was?
Nein, iFrames sind einfach nur, wenn der Developer zu faul war, die API abzugreifen. Ja. Deswegen gibt es iFrames.
Naja, nein.
Doch.
Aber wir.
Nein, iFrames sind furchtbar.
Alles, was über HTML ausgeht, im Sinne von, dass es nicht statisch ist.
Auch ein iFrame kann statisch sein. Aber es kommt halt
lokal her. Bleiben wir es einmal lokal. Ja, auf dem Server, wo ich mich hin verbinden will, da würde ich den Scheiß herhaben.
Wir aber einfach alles von dem Server haben.
Ja, nur von einem Server.
Genau, nämlich nur von dem.
Und ich will keine depperten Google irgendeinen Kack
drin haben und keine Fonts und drauf
leck's mich doch. Ja.
Also jeder, der es nicht schafft, Google Fonts lokal einzubinden,
hat verloren.
Ist für mich ein Nuppler. Ja,
komplett dabei.
Sage ich jetzt mal. Jetzt muss ich nochmal alle Webseiten, die ich gemacht habe, durchschnuckeln.
Du bist selbst ein Nuppler.
Ja, genau. aber prinzipiell ja.
Aber so war da, hast du das letzthin gelesen? Das war, ich habe das nicht mehr dunkel in Erinnerung, da war irgendwie, ich glaube, auf Heise war das oder sowas, von wegen Libraries einbinden in alle möglichen Bereiche. Wurscht, ob JS oder irgendwo. Du ziehst da mit jeder einzelnen Library erhöhst du sozusagen dein Bugrisiko um 50%. Weil die immer so einen Rattenschwanz hinterherziehen, den du in Wirklichkeit nicht kontrollieren kannst. Oder kontrollierst, sagen wir es lieber so.
Ja.
Kontrollieren kannst schon, wenn du dich drum kümmern willst. Ja? Also dann kannst du ja Bug beheben in dem Geschichtel, in dem Geschichtel, in dem Geschichtel.
Aber auch nur, wenn du das unter Kontrolle hast. Wenn ja, du es von extern, von CDN, Cloudflare, bla bla bla, jQuery, JS, ja, hast du keine Ahnung, was daherkommt.
Ja, du weißt
in
nur,
Wahrheit.
Eine Funktion rufe ich auf, ich kriege irgendeine Rückmeldung, aber was dahinter eingebaut ist, ja, was noch nachgezogen wird.
Du lädst einen Pfeil rein in deine Webseite, wo du keine Ahnung hast, was wirklich daherkommt. Und außerdem gibst du Cloudflare die Möglichkeit, deine User zu tracken. Punkt. Ja. Und damit, aber die Leute verstehen es nicht. Ich meine, schau dir dieses depperte
Und da geht es aber nicht um den Endbenutzer mit den Leuten, sondern bei den Entwicklern. Die verstehen es nicht.
Ja, ja, es geht natürlich. Ja. Natürlich.
Weil der Endbenutzer ist sowieso außen vor in dem Fall.
Ja, der hat sowieso keine Ahnung.
Ja. Und optimalerweise so plötzlich.
Und das muss er auch nicht haben. Also das
CDN?
CDN.
Ja. Aber
jQuery über Cloudflare einbinden.
Ja, sowieso.
Wenn ich das schon sehe, kommt mir das Gimpfte auf. Google Fonts einbinden über.
Ja, aber da ist halt der große Unterschied.
So quasi. Nein, das ist kein großer Unterschied. Das ist einfach.
Du hast einen Vorteil.
Eine gewisse Art und Weise, wie man arbeitet.
Der Schmarrn ist schon an der ganzen Geschichte, dass das Web und die Anforderungen, die du an so quasi einen Entwickler hast, die werden immer größer und es wird immer mehr und immer mehr. Du musst, ich meine, erinnere dich an früher, da haben wir also quasi Anforderungen an Design und Entwicklung war, die Website muss 800x600 groß sein, Punkt, aus, fertig. Ja, und sie muss im Internet Explorer funktionieren. Das war die Anforderung. Ja. Heute ist das alles responsive und muss in, was weiß ich, wie viele Millisekunden transferiert sein, damit du einen Marktvorteil hast gegenüber der Konkurrenz und musst das können, du musst AB-Tests fahren können, du musst tausend Sachen machen können, du musst den Brand exakt so quasi transportieren können, du musst auf Social Media komplett eingebunden sein und. Also das sind tausend Sachen, die du heute machen musst als Entwickler. Ja. Das bei wenig Budget oder Entwicklern, die erst am Anfang stehen, halt solche Dinge
gar
wie...
Gar kein Budget praktisch, ne?
Oder gar kein Budget. Ich binde den Scheiß ein und das funktioniert, dass das wirklich ein praktikabler Weg ist, ja? Und ich kann das irgendwie nachvollziehen, ja?
Ich kann es auch nachvollziehen, aber ich sehe es trotzdem nicht ein.
Nein, eh nicht. Und es ist eh nicht gut. Aber was ich viel, 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 viel schlimmer finde, als dass jetzt irgendwie der kleine Selbstständige für die Pizzeria ums Eck Google Fonts einbindet oder jQuery über Cloudflare einbindet. Ich finde eher das Problem, dass die ganz Großen, die Kohle haben, ja, dass die, um einfach noch mehr Daten zu bekommen und noch besser darzustellen und einen Vorteil zu haben, dass die dann Dienste einbinden wie, keine Ahnung, ich lasse das komplette Userverhalten recorden, inklusive Maus-Cursor-Bewegung. Ich habe 17 Dienste drinnen. Ja. Ich fahre irgendwelche Marketingkampagnen über einen Drittanbieter, der irgendwo seine CDNs nutzt und irgendwo sitzt. Ja. Also das finde ich eher das Problem, wenn du eine große Seite aufrufst, ja, und du siehst einfach, dass da eben über Tag Manager und Co. 20, 30 verschiedene Dienste über so quasi dein Surfverhalten über 2-3 Minuten auf dieser Seite so quasi da geladen werden und dich analysieren.
Mit der Zeit verselbstständigt sich sowas. Also du gibst zwar irgendeine Library raus, die eben am Anfang zwar zum Tracking gedacht worden bietet ein Feature an, das geil ist. Und das Feature ist halt, das will halt jeder haben dann in dem Moment, weil er Marketingvorteil hat, dies, das, ja. Es sind gar nicht mehr in den großen Hütten so viel Koryphäen an Entwicklern vorhanden, sondern das beschränkt sich so wie auf dem Markt, ja. Na, also schau dich um. Klar hast, ich meine, also Geschichte, so eine klassische 1998, 99 Geschichte war, jeder in Österreich, der Hockenstadt worden ist, ist sofort einmal in einen HTML-CSS-Kurs geschickt worden. Wurscht, ob das ein Blumenverkäufer war oder ob das irgendwie der Diplom-Ingenieur irgendwas war. Ja. Das ist einmal gleich einmal als erstes passiert. Weil was wolltest du? Du wolltest Leute, weil das ist eine neue Technologie, Emerging, bla 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 und dies und das. Ja. Es hat sich aber da nicht viel getan. Es hat sich da nicht viel getan von der Intelligenz her, meine ich. Es sind nicht die neuen Konzepte und die ultra geilen Geschichten gekommen, sondern ich mach's dem Herrn Ex-Blumenverkäufer CSSler ein bisschen einfacher mit der Library. Und warte, ich habe noch eine zweite Library dabei. Brauchst nur einbinden, ist einfach, ist ein Anzeiler. Keine Parameter. Steht
ja, aber drin, das finde ich, aber das finde ich ist nicht das Problem. Ja?
Strichpunkt.
Das ist nicht das Problem. Ich finde eher, es ist das Problem, dass wenn du wirklich eine große Company hernimmst, ja, die haben ihr Entwicklerteam, das so quasi am Kern herumbastelt vom Produkt, ja, die haben ihre Development-Maschinen, die haben ihre
Continuous Integration,
die haben ihr Staging, ihre Produktion, was auch immer, also die haben 100 Sicherheitsprozesse, ja, damit sie guten Code produzieren und dann wird aber so quasi der Quer eben über Tech Manager, Holla die Roh, ja, wird irgendwas eingebunden, yeah. Das wird dann einer Marketingabteilung in die Hand gedrückt oder einer externen Firma in die Hand gedrückt, die ohne jegliche Sicherheitsstufe sofort auf Produktion Code fahren können, ja, der erschreckend ist. Der erschreckend ist.
Es greift ja ineinander in dem Sinn. Ne?
Ja. Also wie gesagt, dem Kleinen... An,
erspare ich mal die Hocken, weil ich Libraries benutze und auf der anderen Seite gebe ich jemand anderen einen Vorteil. Mhm. Ohne dass es müsste. Also da läuft was falsch, meine
ich. Aber es ist halt schon die Wahrheit, so quasi, um so quasi da mitzukönnen mit der Konkurrenz, die solche Tools einsetzen, müsstest du so einen massiven Aufwand treiben, ja, den da hebst
du. Aber nicht. Ist das immer eine Konkurrenz? Das frage ich mich auch schon zeitweise. Weil, wie soll ich sagen?
Naja, anders gesagt.
Nicht ganz, jeder muss Google-Services nutzen, aber jeder
tut's. Ganz einfaches Beispiel. Ja. Du baust heute eine Website und deine einzige Analyse über diese Website, deine einzigen Stats, die du über diese Webseite hast, ist Webalyzer und Co. Ja. Stell dir das einmal vor. Ja.
Stell dir
und
vor,
die ganze Konkurrenz,
nie anschaue,
die ganze Konkurrenz hat Analytics einsetzen. Ja. Ja. Und fährt Kampagnen und hat Targeting und hat was weiß ich was da drin. Ja. Dann bleibst du über. Ja.
Ja, aber auf der anderen Seite verstehe
ich, dass du eine Visitenkarte im Netz
hast. Dass die Firma, ja eben, genau.
Das ist
die Firma Bipsi Bopsi in der Arschlochgassen 15. Wozu braucht das Google Analytics bei 3 scheiß Customers?
Nein,
für Google AdSense.
Nein, aber weiß ich bei ihr.
Punkt.
Nein, ja.
Ja, ja.
Ist so.
Wozu braucht es Google AdSense?
Weil es tatsächlich was bringt.
Ne?
Weil es tatsächlich was bringt, ja, es funktioniert.
Nein, aber die Geschichte ist schon, die Bipsi-Bupsi-Firma in der Schlag-mich-tot-Gasse.
Ja? Arschlochkosten war das.
Ja.
Ja. Die wird keine Business Intelligence Abteilung aufmachen.
Nein, und die beauftragt halt irgendjemanden, der eine geschissene WordPress-Seite aufsetzt und der installiert halt das Plugin Google Analytics. Punkt.
Ja.
Und damit ist die Geschichte gestern.
Schuldig, ja, habe ich oft genug
das
gemacht.
Das meine ich damit, ja.
Habe ich oft genug gemacht.
Wozu braucht A und B das? Also sprich der Beauftragte und die Firma Bipsi Bopsi. Ja. Spezifisch bei einer Visitenkarte, wie du vorher gesagt hast, im Web, wo es echt, keine Ahnung, von mir ist mit einer Table noch zusammengepasst.
Aber sobald du die erste Google-Werbekampagne drüber fahren willst, also für die Seite fahren willst, und Werbung schalten willst bei Google.
Du bist viel zu sehr in dem Thema selbst drinnen. Warum sollte ja Google-Ad-Kampagne für die Firma Bipsi Bopsi in Dings, die genau ihre ihre Kunden genau aus dem Kretzel akquiriert? Ja?
Gut, ja, aber da reden wir schon von einer. Aber das ist ja nicht immer so.
Die großen Webseiten, wie du so schön sagst, ja, wer sind denn das?
Wenn ich.
Das sind Hütten wie eben Google, das sind Hütten wie Facebook, das sind. ihr seid auch, also deine Firma ist in dem Sinn auch keine große Webseiten.
Naja,
in es ist schon eine
es kommt also ins Ökosystem an.
In Ökosystemen im Vergleich zu Google und Facebook seid ihr nicht existent.
Ich rede nicht von Google und Facebook, weil die binden nicht irgendeinen Drittdienst ein.
Ja? Nein, natürlich,
sondern ich rede genau
diese Dienste zur Verfügung.
Ich rede genauso quasi von den großen Playern im lokaleren Ökosystem. Mhm. Ja? Also irgendwie bundesweite Seiten, europaweite Seiten, die stark gehen. Ja.
Aber verwenden dort so Hitten ja in Wirklichkeit auch zum Beispiel eben Tools der Global Player, oder? Also sprich Google Analytics, AdSense.
Natürlich, ja. Natürlich, ja. Oder halt irgendwelchen Spezialprodukten wie Hotjar oder Speedcurve oder name it. Da gibt es 5 Millionen von diesen Dingen, die genau auf irgendwas spezialisiert sind und die halt voll in der Seite drin hängen. Ja.
Mhm. Es ist ein Vergehen. Das geht alles niederreguliert.
Ja.
Definitiv. Und
viel Kärtchen macht er.
Für mich wird es jetzt immer wahnsinniger, was so ein geschissener Browser überhaupt kann.
Ja, ist ein Computer in einem Computer.
Ja. Also das Ding ist eigentlich
Na, vor allem fast schon.
Hashtag Chrome OS.
Ja, natürlich. Ja.
Es ist absurd, was da heute schon geht, ja. Aber das sollten wir uns für die Folge 53
aufnehmen. Ich wünsche mir ganz naiv das einseitige Internet zurück. Ich hätte gerne ein einseitiges Internet, wo ich würde gerne wieder Buch lesen. Mein Buch macht auch keinen Portscan bei mir, wie es mir gesundheitlich gerade so geht. Also
ja, stimmt, ja.
Es ist ganz deppert gesagt, aber würde mir wirklich wünschen.
Unidirektionale Kommunikation. Wäre schon wieder ein geiler Weg.
Bist du sicher?
Ja.
Also ich verstehe schon die Auswertung von Informationen, die für Werbung gebraucht wird und so weiter, aber ich würde manchmal wirklich Informationen ganz gern ganz einseitig beziehen. Komplett einseitig. Also
ja, aber
ohne jegliche Analyse.
Wikipedia nach wie vor. Ne?
Ja.
Aber da bist du halt sehr schnell bei dem Punkt, wo die Frage ist, wie wird das wie finanziert sich das? Und da bist du sehr schnell beim Thema Paid Content, ja.
Ja, definitiv.
Ja, aber ich schaue ja auch TV-Werbung. Also es hat ja schon zumindest im TV oder in solchen einseitigen Medien ja funktioniert.
Ja, aber wie kriegst du die Transformation hin, dass du vor dem Besuch einer Internetseite dir einen 90-Sekunden anschaust?
Ja, den kann ich mir ja anschauen, aber der muss einfach nicht mehr genau den Rasenmäher-Akku zeigen, den ich mir eigentlich gestern kaufen wollte.
Ja, wenn du genau schon gekauft hast und
aber dann wird natürlich die Werbesekunde
genau, du eh schon hast.
Das ist halt das Problem.
Ja. Ja. Und da ist eben das Schema FS1 nach wie vor okay. Ja. Ich meine, ich kriege halt die BAWAG-Werbung eingespült. Ob ich mir das jetzt anschaue und das kleine Affal, die mit Münzen fülle oder den BH endlich der Frau kaufe, ist es scheißegal. Ja.
Der Schmarrn ist am Internet, dass die Werbepreise, dass das so kaputt gemacht worden ist. Ja. Also quasi die einzelne View einer Werbung kostet nichts mehr. So quasi das Draufklicken von Werbung wird ja gar nicht mehr gemessen in Wahrheit, weil das eh keiner mehr tut. Ja. Das heißt, die müssen entweder so viel Werbung schalten, wie sie tun, oder auf Paid Content umsteigen. Ja. Du kannst heute nicht sagen, so quasi Internet stopp, und ab jetzt gibt es vor jedem Besuch einer Internetseite oder alle 15 Minuten beim Surfen, gibt es an 90 Sekunden oder 93 Sekunden, die dem Unternehmen, das das schalten will, ein Vermögen kosten. Das kannst du nicht mehr machen. Das ist vorbei.
Aber in Wahrheit ist es doch so. Auf jede Tageszeitung, wo ich schaue, ist eine Paywall. Vor jedem halbwegs interessanten Content muss ich irgendwas tun. Also in Wahrheit sind wir da bereits.
Wir sind
also, Ich kann kaum eine Tageszeitung lesen, die mich interessiert, ohne hinter die Paywall oder sonst irgendwie zu kommen. Und genau deswegen kreide ich es an, dass ich eben so viel preisgeben muss. Ja. Also für mich stimmt das Verhältnis nicht mehr. Ja.
Da muss ich
du musst zahlen dafür, dass ausgeschnurchtelt wirst.
Da muss ich uns ein wenig loben.
Ja.
Da muss ich uns ein wenig loben mit dem Pur-Produkt. Wo wir,
du sprichst
wo wir,
vom Standard jetzt.
Vom Standard,
vom Standard.at.
Wo wir tatsächlich so quasi, da sind keine Drittanbieter-Skripts drinnen, da wird nichts mehr getrackt oder sonst was, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, die man alle durchlesen kann. Nein, aber das ist wirklich ziemlich safe und vor allem, das, zwei interessante Geschichten noch dazu. Es macht die Internetseite sauschnell.
Ja? Ja, klar.
Also das Ding, also quasi unsere Seite ist ja pfeilschnell. Das, was sie mitunter langsam macht, sind einfach Drittanbieter-Scripts wie Werbung und sonst was. Ja? Und die zweite Geschichte ist, das Konzept ist so interessant, dass es mittlerweile auch ein Spiegel übernommen hat. Also beim Spiegel kannst du dir heute auch schon ein Pur-Abo kaufen. Mhm. Ja? Und wir hoffen, dass sich das die Idee noch weiter verbreitet. Ja? Dass du einfach so quasi, du hast keine Paywall, aber so quasi, du kannst dir den ganzen Schrott kannst du dir wegkaufen.
Mhm. Ja? Ja, auf das geht es ja immer mehr. Ne?
Ja.
Du musst zahlen dafür, dass du nicht belästigt wirst.
Ja, aber der Schmarrn ist eben, du musst es irgendwie finanzieren. Ja? Da steckt ja tatsächlich Arbeit dahinter.
Zweifelsohne.
Es ist ja lang nicht mehr so, dass du so quasi, du hast eine, bei den Medien, du hast eine Zeitung, ja, und so quasi, du kopierst gnadenhalber den Artikel am Ende vom Tag ins Internet. So ist es ja nicht mehr. Ja.
Obwohl redaktionsinhaltlich schon. Also die meisten Redakteure, die irgendwo 2002 oder sowas angefangen haben, genau den gemacht haben, eine Steuerung C aus dem Quark Express damals noch in Steuerung V
anders
in die
gesagt, APA
eingeklatscht haben,
das waren Betrieb,
die Chefredakteure. Ne?
Der Betrieb.
Aber die Anführungszeichen waren halt dann kaputt. Ne?
Ja, deswegen haben sie immer
nebenbei. War nicht die amerikanischen
überwurscht. Aber der Punkt ist, der Betrieb der Webseite kostet nicht quasi nichts oder so quasi der Aufwand für den Betrieb der Webseite ist nicht nur das Kopieren des Artikels von offline zu online, sondern der ist deutlich höher schon, ja.
Natürlich.
Ja, na klar, es hat sich natürlich verlagert, das Ganze. Es ist ja unbestritten, ne? Das ist halt einfach, wie soll ich sagen, ne? We are the good.
Ja.
Wir sind die Wahr mittlerweile, ne?
Ja, das stimmt schon, ne?
Aber es ist ja auch kein Problem, grundsätzlich was herzugeben, das nicht jetzt was Finanzielles ist, um irgendeine Leistung zu bekommen. Also
zum Beispiel,
ja. Daten, ich ist ja nicht so, dass ich grundsätzlich keine Daten hergeben will. Das große Problem, das ich mit der Sache nur habe, ist, wenn ich etwas bezahle, dann weiß ich meistens, dass ich in dem Moment etwas bezahlt habe. Ja. Bei Daten ist das eben nicht so. Das ist der große Unterschied. Wenn ich jetzt kategorisiert wäre und in Alter, Geschlecht und sonstigen Vorlieben eingeteilt werde und mir dessen bewusst bin, dann ist das auch in Ordnung so. Aber wenn ich mir dessen eben nicht bewusst bin und das passiert über etwas, was ich über FN12 erreiche, um jetzt ganz blöd zu reden, ja, dann habe ich ein Problem damit.
Ja, ganz genau.
Weil ich gar nicht weiß, ob ich einen tatsächlichen Gegenwert dafür bekomme. Ja. Aber jetzt 3 Euro da oder 12 Euro da für ein Abo zu zahlen, ist absolut in Ordnung. Ja.
Aber ich
möchte wissen, dass ich etwas, einen Gegenwert, ein Geschäft auslöse. Aber das merke ich, das bekomme ich eben nicht mit und das ist mein Problem.
Ja. Das wäre ein interessanter AB-Test, ob einem User, dem du das quasi zeigst, ob der wiederkommt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So quasi.
Ja.
Sie sind 38 männlich in einer Beziehung, haben zu Hause 18 Rollen Klopapier eingelagert und so weiter.
Aufgrund ihres sonstigen
Scheißverhaltens
und des letzten Mal Kaufens wissen wir, dass sie jetzt momentan 17,98 Klopapierrollen
haben. Ja.
Wir können diese Information verwenden oder Sie abonnieren unsere
Webseite. Genau. Nein, wir verwenden diese.
Es sei denn.
Es sei denn, in Zukunft verwenden wir diese Information nicht mehr. Weil darum geht es ja.
Ja, genau.
Weil die Info ist ja schon da.
Die ist schon da, ja.
Und
wir werden
das macht, sie verwenden. Das macht schon einen großen Unterschied. Ja.
Sie haben heute diesen Artikel gelesen, in wenigen Jahren werden wir das gegen Sie verwenden.
Ja, genau, ja, genau.
Zum Glück sind wir alle nicht der Strahe.
Das ja. War das jetzt ein guter Schluss? Ich habe keine Ahnung, es war kein guter Schluss.
Das war kein guter Schluss, nein.
Aber ist egal.
Genau.
Das Internet ist ein widerwärtiges Luder.
Ja, das Internet ist vor allem.
Und deswegen reden wir das nächste Mal über 60 verschiedene Mikrofone.
Ja, machen genau. Wir. Stellen wir sie alle da auf und sagen wir bei ihnen eine Pop.
Ja.
Ja.
1, 2, 3.
Dann. Genau. Also. One, two.
Im Artikeller 53 kaufen wir für mich ein Mikrofon.
Sehr gut. Aber Olivier, lass uns doch darüber sprechen. Also auch davor und dann danach. Und wir können das gern behandeln. Also.
Machen wir.
Ich, ja. Ich wollte halt auch in ein gutes Mikrofon sprechen, aber leider.
Ihr könnt ja bei der nächsten Quake-Session einmal chatten.
Stimmt.
Über gute Mikrofone, über schön feines altes Röhren-Senni oder irgend so.
Oder eben nicht.
Oder eben nicht.
Oder eben nicht.
Oder einfach über das Mikrofon, über das da irgendwo...
Hochmoderne, dynamische USB-Dinge. Mal schauen.
Meine Lieben, darf ich das für heute einmal abschließen?
Sehr gerne.
Please do so.
Thomas,
es kannst du das Netzkabel für die Abmoderation kurz ab?
Ja, mache ich, weil ich bin gerade auf 29%.
Das geht's ja aus.
Ja.
Hast du ein starkes Netzteil?
Ja, voll.
Ja.
Voll. Ja, das voll ist so ein, ich hab zwar angeblich ein Original Apple Dingsbums gekauft, aber es kam in einem komischen Plastiksackerl daher. Wo ich mir nicht sicher bin, so,
Appell. Von der Firma Appell.
Ja. Appell.
Lass halt nicht über Nacht stecken.
Nein, eh nicht.
Wir haben bei der Herstellung nicht genau gewusst,
es wie weit
das am Ende vom Tag kommen
wird. Es wird nämlich extrem heiß, das Ding. Aber wie auch immer.
Ja.
Ich möchte mich bedanken. Es war mir wirklich, ich muss jetzt sagen, ein Volksfest.
Ja, schon.
Weil Thomas, vielen Dank. Du warst schon lange nicht mehr dabei und das freut mich wirklich, dass du dabei warst. 40
Folgen, Alter.
Ja.
Ja, es hat großen Spaß gemacht.
Ja.
Ja. Bereite mich innerlich schon auf den Mikrofontest.
Ja, ist in Ordnung.
Sehr gut, sehr gut. Nicht nur innerlich, ich brauche wirklich Expertise.
Das sind ja rechnerisch über 3 Jahre, oder?
Ja, rechnerisch ist das.
Bei einem IT-Killer pro Monat? 40?
War ja, 2013 war der erste IT-Killer.
Ja.
Also.
Da. 2013?
Ja. Oktober 2013 oder August oder so.
7 Jahre.
Mhm. Ah, da kommen die ersten Angstsoffenen.
So, jetzt müssen wir wirklich,
Schluss machen. So.
Ja, also danke für die Einladung, Matthias.
Ebenfalls.
Es hat großen Spaß gemacht.
Und, ich muss noch was ankündigen.
Es gibt demnächst mal.
Einen IT-Killer Spezial zum Thema Statik.
Oder sagen wir Bautechnik.
Oder Bautechnik, ja.
Da bin ich dabei. Da bin ich auf jeden Fall dabei, ja, weil ich habe die naivesten Fragen, die es gibt. Ich nehme sie alle mit.
Genau.
Gut, das wird spannend.
Gut, ich spiele jetzt das Outro und ich sage vielen Dank.
Gute Nacht.
Gute Nacht.